Also Manfred, wir freuen uns jetzt einzutauchen in deinen Vortrag zum Tagungsthema Parallelwelten von der Kunst, das Unsichtbare sichtbar zu machen, alternative Welten in der Literatur. Vielen Dank, dass du da bist.
Danke. Ja, ihr Lieben, das ist so familiär heute Morgen und so viel familiäre gute Wünsche habe ich auf den Weg mitbekommen, dass das wirklich einfach nur ein guter Spaziergang werden kann in Richtung alternative Welten. Das ist ja das, was uns heute Morgen beschäftigen wird. Und bevor wir uns dann auf eine Radtour in diese alternativen Welten begeben, sollten wir vorher natürlich so einige kleine Schritte noch machen. Schritte, die uns dem Ziel etwas näher bringen. Was ist eine alternative Welt und was kann sie uns bringen? Ich fange an mit einer ganz kurzen Besinnung darüber, was Sprache eigentlich bedeutet im Verhältnis zur Wirklichkeit. Ich werde dann ganz kurz sagen, was die Literatur daraus macht und auf den Begriff Fantasy kommen, der den meisten von uns wahrscheinlich geläufig ist. Dann möchte ich uns alle mit dem gerade schon unter uns ungesehen weilenden C.S. Lewis bekannt machen, von dem ich gerade geredet habe, der diese alternativen Welten, ich kann nicht über alle reden heute, aber über die drei möchte ich reden, geschaffen hat. Und dann natürlich fragen, wo hat er das her? Und ich werde euch damit konfrontieren, dass es alternative Welten in der Bibel gibt. Und ganz zum Schluss fragen wir uns, ist Fantasy eigentlich Theologie? Und ich bin gespannt auf eure Antworten. Jetzt ist es nochmal durchgegangen. Die erste Frage führt uns nach Kanada. In Kanada gab es einen wunderbaren Kollegen von C.S. Lewis, Northrop Frye. Und dieser Northrop Frye hat in seinem Buch The Educated Imagination eine Szene beschrieben, die ich am Anfang gerne mit euch durchspielen möchte. Es ist genau die Fortsetzung des Filmes Castaway, jedenfalls der Szene, die wir gestern gesehen haben. Stellt euch vor, ihr seid Robinson oder ihr seid Chuck Nolan, wie in Castaway, der Tom Hanks spielte. Stellt euch vor, ihr habt gerade einen Flugzeugabsturz überlebt, ungefähr wie Robinson Crusoe in dem Klassiker aus dem frühen 18. Jahrhundert. Ihr schaut euch um und beginnt Dinge um euch zu sehen. Die Bäume, die Hügel, den Himmel, das Meer, die Sterne. Alles, was ihr seht, ist nicht ein Teil von euch selbst, sondern ein Gegenüber, das euch zu einer Reaktion herausfordert. Euer Verstand, eure Gefühle reagieren auf das, was ihr seht, und ihr gebt den Dingen und den Eigenschaften Namen. Die Sprache, die ihr dabei benutzt, besteht größtenteils aus Substantiven und Adjektiven. Nasses Laub, warmer Sand, türkises Wasser. Das sind keine Wertungen, sondern rein verstandesmäßige Beschreibungen. Diese Sprache nennt Northrop Frye die Sprache des Bewusstseins oder der Wahrnehmung. Sobald ihr anfangt, gefühlsmäßig auf die Dinge zu reagieren, die ihr seht, stellen sich Wertungen ein. Das hier, das gefällt mir. Das hier kann ich jetzt gerade im Augenblick überhaupt nicht gebrauchen. Ihr stellt nicht nur fest, das ist ein Teil von mir, sondern das ist nicht das, was ich will. Und ihr beginnt, die Welt zu sortieren in Nützliches und Schädliches und versucht, das eine zu finden und euch vor dem anderen zu hüten. Versucht, euren eigenen Platz zu definieren und eure unmittelbare Umgebung zu gestalten. Diese Sprache, die ihr jetzt benutzt, ist die Sprache der Praxis. Eine Sprache der Verben oder der Tätigkeitsbeschreibungen. Aber mit der bloßen Beschreibung und der Gestaltung der Wirklichkeit gibt sich kein Mensch auf Dauer zufrieden. Es gehört zu unserem Menschsein, dass wir nicht nur reagieren wollen, sondern agieren. Dass wir nicht nur etwas verwerfen wollen, das mag ich nicht, sondern etwas entwerfen wollen. Wahrscheinlich ein Restbestand des Schöpferwillens, der in uns hineingelegt wurde, als Gott sagte, Menschen nach meinem Bilde. Wir entwickeln auf dem Hintergrund und von negativen Erfahrungen Bildern von möglichen Verbesserungen, von Möglichkeiten menschlichen Lebens. Alles ist möglich in dieser Welt der Vorstellung, der Imagination, und unsere Sprache spiegelt das wider. Northrop Frye fasst das so zusammen. Wir haben jetzt drei Ebenen des Denkens und eine Sprache für jede davon. Es gibt die Ebene des Bewusstseins und der Wahrnehmung, wo das Wichtigste der Unterschied zwischen mir und allem anderen ist. Die Sprache dieser Ebene ist die Sprache der gewöhnlichen Unterhaltung, die meist aus Monologen besteht. Wir können sie die Sprache des Selbstausdrucks nennen. Dann gibt es die Sprache der sozialen Teilhabe, die Sprache von Technik und Arbeit, wie sie Lehrer und Prediger, Politiker und Werbeleute und Juristen und Journalisten verwenden. Wir haben sie die Sprache des praktischen Sinns genannt. Und dann gibt es die Ebene der Imagination, die die literarische Sprache von Gedichten und Dramen und Romanen hervorbringt. Natürlich sind das nicht wirklich unterschiedliche Sprachen, aber drei verschiedene Gründe für den Gebrauch von Wörtern. Jetzt kommt eine ganz interessante Unterscheidung. Wissenschaft beginnt mit der Welt, in der wir leben müssen, ihre Daten akzeptieren und ihre Gesetze erklären müssen. Von da aus bewegt sie sich zur Imagination hin. Sie wird ein geistiges Konstrukt, ein Modell möglicher Interpretationen der Erfahrung. Kunst, auf der anderen Seite, beginnt mit der Welt, die wir konstruieren. Nicht mit der Welt, die wir sehen. Sie fängt mit der Imagination an und arbeitet sich dann hin zur Alltagserfahrung. Das heißt, sie versucht, sich so überzeugend und erkennbar wie möglich zu machen. Man kann sehen, warum wir dazu neigen, die Wissenschaften für intellektuell und die Künste für emotional zu halten. Die einen fangen mit der Welt an, wie sie ist, die anderen mit der Welt, die wir gern hätten. Der Mensch ist anscheinend darauf angelegt, Alternativen zur Wirklichkeit zu schaffen, sich alternative Welten auszudenken. Das ist die genaue Stelle, wo Literatur und ich denke auch die anderen Künste ins Spiel kommen, denn die können dabei helfen, alternative Welten zu schaffen. Keine der drei Sprachen ist besser als die anderen. Je nach Situation und Kontext kann eine auf Kosten der anderen beiden wichtiger werden. Aber wir brauchen sie alle drei, damit sich unsere persönliche Wahrnehmung des Lebens entwickeln kann, damit unser Zusammenleben funktionieren kann und damit unsere Weltentwürfe nicht auf der Stelle treten. Da unsere Gesellschaft sich mit Vorliebe den ersten beiden Sprachen zuwendet, soll der größere Teil des heutigen Vormittags sich mit der Sprache der Imagination befassen. Denn die sprachliche Veränderung der Welt scheint untrennbar mit unserem Menschsein verbunden zu sein. Auch in der Kunst und in der Literatur kommen alle drei Sprachen vor. Und wir sollten ihre Funktion für die Wahrnehmung, die Darstellung und die Kommentierung der Wirklichkeit einmal genauer unter die Lupe nehmen. Konkret, wie schaffen es Autoren literarischer Werke, wie schaffen es Künstler anderer Gattungen, bildende Kunst, darstellende Künste, etwas über ihre Wirklichkeit zu sagen, indem sie eine der drei Sprachen benutzen. Und zwar erstens durch Beschreibung der Fakten, durch Realismus, vielleicht sogar durch Naturalismus. Und ich glaube, wir können da zunächst mal verschiedene Definitionen von Realismus bedenken. Realismus kann eine reine Technik sein, Abbildungs-, Schilderungstechnik, kann ein Ranking-Kriterium für das, was wahr ist, sein oder kann eine Ideologie sein, die aus der sichtbaren Welt Schlüsse darüber zieht, was möglich ist und was nicht. Es gibt viel mehr Definitionen von Realismus. Ich habe ein halbes Leben lang versucht, Studierenden da aufs Pferd zu helfen, wenn es um die Definitionen von Realismus geht. Lasst uns einfach diese dreimal einen Augenblick bedenken. Realismus als reine Abbildungs- bzw. Schilderungstechnik. Das ist das, was wir gestern kennengelernt haben im Sinne des Wortes Präsentation. Man könnte diese Art von Realismus Präsentationsrealismus nennen. C.S. Lewis hat sie tatsächlich auch Präsentationsrealismus genannt. Ein Stück Wirklichkeit wird mechanisch, möglichst originalgetreu, mit möglichst vielen Details abgebildet. Das ist in der Literatur nicht anders als in der Kunst und in der Fotografie. Zum Beispiel bei Gustave Courbet, die Steineklopfer. Jedes Detail ist genau zu sehen. Um eine solche realistische Darstellung ging es anderen Kunstepochen aber überhaupt nicht. Zum Beispiel Impressionisten wie Claude Monet. Das ist eine völlig andere Zugehensweise an die Wirklichkeit. Wir denken im Augenblick darüber nach, wie kann Realismus funktionieren? Es fragen sich Künstler und Künstlerinnen tausend Fragen, wie viele Details muss ich denn bringen? Muss ich möglichst nahe an das Detail rangehen? Oder ist es nötiger, das ganze Große im Blick zu haben? Was ist wirklich? Das Detail oder das große Bild? Ich weiß nicht, ob das jetzt der Frosch von dem Flugzeug gestern ist, aber auf alle Fälle, er hat seine kleine Welt, er wird beschrieben. Und das ist ein Stück Wirklichkeit. Treten wir ein bisschen zurück, dann haben wir eine noch größere kleine Wirklichkeit. Und wir können immer weiter zurücktreten und bekommen ja immer mehr Wirklichkeit oder immer weniger. Von weit oben sieht alles ganz anders aus, aber ist das jetzt weniger wirklich? Man kann sogar ins Flugzeug steigen, von oben gucken oder sogar satellitenmäßig sich alles anschauen. Man kann vom Mond runter gucken. Ist das weniger Wirklichkeit oder mehr Wirklichkeit als das, was ich in der Umgebung des Frosches sehe? Eine Frage, die uns heute Morgen jetzt nicht weiter beschäftigen kann, weil wir uns ja auf alternative Welten konzentrieren. Aber dieses Weggehen vom eigenen Ort dahin, wo man vielleicht etwas mehr sieht, hat schon was damit zu tun, dass selbst im Realismus danach gefragt wird, was ist du nun wirklich, wirklich? So hat es Dorothy Sayers mal ausgedrückt. Abgesehen vom Realismus als Abbildungstechnik können wir auch den Realismus so verstehen, dass er fragt, was ist eigentlich wahr? Was stimmt? Und da gibt es, abgesehen von den verschiedenen Kunstsparten, die natürlich ganz verschiedene Fragestellungen in diese Richtung haben, einfach die Literatur, die versucht, inhaltlichen Realismus zu bieten. Das wäre das, was wir gestern von Arne Scheuermann als Repräsentationsrealismus mitbekommen haben. Ist das der inhaltliche Realismus? Ist das der Realismus, der uns als Künstler, als in diesem Fall Literaten leitet? C.S. Lewis sagte, wir müssen zuerst entscheiden, von welcher Art von Dichtung wir mit Recht sagen können, dass sie lebensecht sei. Meiner Meinung nach sollten wir sagen, dass ein Buch diese Eigenschaft besitzt, wenn ein vernünftiger Leser am Ende sagen kann, ja, dies hier so finster oder so prächtig, so leer oder so ironisch ist unser Leben. Das sind die Dinge, die geschehen. So verhalten sich die Menschen. Wenn wir aber sagen, so sind die Dinge, die geschehen, meinen wir dann die Dinge, die gewöhnlich oder oft geschehen, die Dinge, die typisch sind für das Schicksal von Menschen? Oder meinen wir, so könnten die Dinge geschehen oder so sind sie unter tausend Fällen einmal geschehen. Ist das ganze große Bild, ist das Detail, ist der immer wiederkehrende Fall, ist der nur manchmal, aber doch zur Wirklichkeit gehörende Fall, realistisch wiederzugeben? Eine Menge Fragen, mit denen wir uns rumschlagen beim Nachdenken über Realismus und dann auch beim repräsentativen Schreiben. Wir können diese Frage nach dem Ranking auch sehr schnell verbinden mit der Frage nach dem Zweck. Warum soll eigentlich die Wirklichkeit realistisch abgebildet werden? Wer sagt denn das? Sollen wir Menschen einfach positiv darauf einstimmen, dass die Welt schön ist? Oder sollen wir, wenn sie nicht schön ist, zeigen, dass sie zu verbessern ist? Vielleicht auch sogar zeigen, dass alle Verbesserungsbemühungen vergeblich sind. Ich möchte euch nur ein paar Bilder zeigen aus der Zeit des Naturalismus, ausgehend des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Das hier sind Bilder aus amerikanischen Slums von Jacob Rice. How the Other Half Lives, Studies Among the Tenements of New York, aus den Slums von New York. Einfach der Blick genau gezeigt auf das, was nicht gut ist in dieser Welt. Das hat den Naturalismus ausgemacht. Oder ein ganz berühmtes Bild, Dorothea Lange, Migrant Mother, eine Migrantenmutter. Was alles in diesem Bild drin ist, in diesem kleinen Detail, das erahnen wir, wenn wir eine Zeit lang drauf gucken, Verzweiflung, Desillusionierung, Angst und alles mögliche andere. Von hier aus ist es nicht sehr viel weiter bis zum Begriff des Realismus als Ideologie. Wer sich lange genug mit den dunklen Seiten der Welt beschäftigt hat, der wird irgendwann dazu kommen, dass er sagt, ja, da kann sich doch gar nichts ändern. Das ist doch immer wieder so. Und der Realismus wird zu einer Art Käfig, aus dem wir nicht mehr rauskommen. Ein Beispiel. Die Gebrüder Wright. Als im Jahre 1900 die zwei Brüder Wilbur und Orwell Wright hinter den Sanddünen von Kitty Hawk in North Carolina an ihrem ersten Gleitflugzeug schraubten, da wurden sie von den örtlichen Nachbarn mit Argwohn, mit Spott, mit Mitleid beobachtet. Überall hörte man das Argument, Gott hat es nicht gewollt, dass der Mensch fliegen kann. Wenn er es gewollt hätte, hätte er ihm ein paar Flügel auf die Schultern gesetzt. Die Brüder ließen sich von diesem Realismus in Anführungszeichen nicht entmutigen, aber als sie im nächsten Sommer nach weiteren Wochen voller Mühlen und Mücken und Sandflöhe und Bruchlandungen frustriert nach Hause fuhren, sagte Wilbur, und das ist überliefert, auch in 1000 Jahren wird der Mensch nicht fliegen können. Die New York Times war noch realistischer. Gut 2 Monate, bevor Ende 1903 die Wright-Brüder dann tatsächlich den ersten bemannten Flug schafften, schrieb sie mit Hinweis auf die Evolution von Vögeln und Menschen, dass es zwischen 1 und 10 Millionen Jahre dauern würde, ehe die vereinten Bemühungen von Mathematikern und Mechanikern eine flugfähige Maschine entwickeln würde. Ist in den Archiven nachzulesen. So etwas nennt man eine realistische Einschätzung. Eine solche Haltung bringt am Ende dann das Unwort des Jahres 2010 alternativlos hervor. Welche anderen Strategien benutzt die Literatur? Sie benutzt auch die Sprache des praktischen Sinns. Durch Verhandlungs-, Änderungs- und Organisationsempfehlungen, zum Beispiel in Form von modellhaften Geschichten oder von übel ausgehenden Handlungen, also positiv durch die Beschreibung von Konfliktlösungen, negativ durch Warnung oder Ironie oder Verfremdung, aber immer innerhalb unserer Welt. Welche Gattungen benutzen zum Beispiel die Technik der Verfremdung? Wir könnten denken an Karikaturen, die gibt es auch in literarischer Form, Übertreibungen, Untertreibungen. Wir können denken an Satire, an Persiflage, an Parodie, an Travestie und so weiter und so fort. Es gibt also eine ganze Gattungsfamilie von Literaturwerken, in denen Literatur kommentiert wird, und zwar innerweltliche Wirklichkeit wird verfremdet dargestellt. Wir haben bei der Satire und ihren Kollegen Persiflage, Parodie, Travestie und Karikatur die Möglichkeit, mit Übertreibung oder manchmal auch Untertreibung ein für bedeutend gehaltenes Element über- oder unter zu bewerten und damit eine unsichtbare Haltung sichtbar zu machen. Propaganda und erbauliche Literatur jeder Couleur versuchen damit, das Denken und Handeln ihrer Leser in eine bestimmte Richtung hinzulenken. No, we can't. Seit vorgestern Abend guckt er etwas anders, da hat er Mainz 4-2 besiegt. Ich glaube, ich brauche nicht viel zu sagen zum Thema, wie man mit der Sprache des praktischen Sinns einfach die Wirklichkeit anders gestalten kann und dabei den Leser mit hineinnehmen in eine Auseinandersetzung mit dieser Wirklichkeit. Die letzte Strategie von Literaten besteht in dem Entwurf von überzeitlichen oder überörtlichen Alternativwelten und führt uns damit in den Bereich der Fantasy. Was ist Fantasy eigentlich? Sie besteht aus Science Fiction, Utopie, Märchen, Fabeln. Und ich möchte jetzt einfach mal euch die Gelegenheit geben, mit Nachbarn, Hintermännern, Nebenfrauen kurz zu diskutieren. Ein kleiner Wortwechsel. Aus welchen Bedürfnissen heraus lesen Menschen bzw. lese ich Fantasy-Literatur? Warum wird Fantasy überhaupt produziert? Ich gebe euch 3 Minuten.
Nach ein paar Minuten.
Ich glaube, ich könnte jetzt einfach aufhören, hier zu reden, denn ihr habt ja alle so viel zu sagen. Ich habe so ein paar kleine Gesprächsfetzen gehört und ich denke, wir werden nachher in der Schlussdiskussion wahrscheinlich einige dieser Antworten hören, warum man Fantasy liest, warum ich Fantasy lese. An dieser Stelle kann man ja ruhig auch mal bekennen, ich bin bekennender Fantasy-Leser. Aber warum? Das ist jetzt die Frage. Und deswegen möchte ich einfach mal einen Augenblick unsere Aufmerksamkeit auf eine Definition aus dem Handbook to Literature richten. Fantasy bezeichnet gewöhnlich ein bewusstes Verlassen der Wirklichkeit. Und wie das jetzt zu deuten ist, das ist unsere Aufgabe heute Morgen. Der Begriff wird auf ein Werk angewendet, das in einer nicht existenten und unwirklichen Welt spielt. Wie zum Beispiel in einem Feenland oder unglaubliche und unwirkliche Charaktere beinhaltet oder auf wissenschaftliche Prinzipien aufbaut, die bisher nicht entdeckt oder konträr zu gegenwärtiger Erfahrung sind, wie in einiger Science-Fiction und utopischer Literatur. Fantasy kann dem Zweck des rein launischen Vergnügens dienen oder das Medium einer ernsthaften Kommentierung der Wirklichkeit sein. Das wäre der allgemein verbindliche Definitionsrahmen für das, was wir unter Fantasy verstehen. Und aus welchen Gründen ihr sie lest oder meint, dass andere sie lesen, das wird irgendwo alles hier drin vorkommen. Aber es ist keine Wertung im Augenblick damit gemeint. C.S. Lewis hat es noch radikal neutraler gemacht. Er hat gesagt, als literarischer Begriff bedeutet Fantasy jede Erzählung, die von Unmöglichem und Übernatürlichem handelt. Und was ist für uns übernatürlich, was ist für uns unmöglich, dass in irgendeinem Märchen ganz zum Schluss das hässliche Aschenputtel den Prinzen erwischt? Märchen sind ein Teil der Fantasy und sie sind gleichzeitig ein Teil des kollektiven Gedächtnisses einer Nation. Sie gehören eigentlich zur volksoralen Tradition, also zur mündlichen Überlieferung eines Volkes. Aber sie sind natürlich, wenn sie gestaltet werden, dann noch sehr viel mehr. In seiner geschriebenen Form neigt das Märchen dazu, eine Prosaerzählung über die Geschicke und Missgeschicke eines Helden oder einer Heldin zu sein, die verschiedene mehr oder wenig übernatürliche Abenteuer durchleben und danach allzeit glücklich weiterleben, wenn sie nicht gestorben sind. Zauber, Beschwörung, Verkleidung und Bann sind einige der Hauptbestandteile solcher Geschichten, die oft eine hintergründige Deutung menschlicher Natur und Psychologie beinhalten. Aha. Also, es scheint nicht nur um den Plot zu gehen, nicht nur darum, dass unmögliche Dinge geschehen, sondern es werden in Märchen überlieferte Haltungen und immer wieder beobachtete Einstellungen von Menschen, Fähigkeiten und Unfähigkeiten in eine Handlung eingekleidet. Und das macht das Märchen für uns so attraktiv, weil wir hier nicht im Gefängnis des Realismus sitzen, sondern weil wir hier plötzlich sehen, es ist mehr möglich, als das Auge zunächst mal für wahr hält. C.S. Lewis hat sein erstes Buch der Narnia-Chroniken der kleinen Lucy Barfield, der Patentochter, gewidmet. Und er sagt interessanterweise zu ihr: Meine liebe Lucy, ich schrieb diese Geschichte für dich, aber als ich sie begann, war mir nicht klar, dass Mädchen schneller als Bücher wachsen. Deshalb bist du jetzt schon zu alt für Märchen. Und wenn du dieses Buch gedruckt und gebunden ist, wirst du noch älter sein. Aber eines Tages wirst du alt genug sein, um wieder Märchen zu lesen. Das war sein lebenslanger Kampf gegen das Märchen, das in die Ecke der Kinderliteratur verbannt wurde. Und er hat einen berühmten Aufsatz geschrieben: Manche Dinge lassen sich am besten mit Märchen sagen. Und davon werden wir nachher einige Dinge hören. Er hat das als Motto in seinem Buch The Lion, the Witch and the Wardrobe, der König von Narnia, gesagt. Ich möchte jetzt einfach mal von mir aus ein paar der Antworten, die so im Raume schwebten, eben noch nennen. Was macht Fantasy? Fantasy, ob nun Science Fiction, ob nun Märchen, ob nun Fabel, ob nun irgendeine andere Art von nicht realer Welt. Fantasy schafft alternative Welten. Und die Zwecke sind auf der einen Seite Flucht, Eskapismus. Meine eigene Welt gefällt mir nicht. Ich will hier raus. Ich bin da mal weg. Zweitens, politischer, religiöser und ethischer Veränderungswille. Viele Utopien sind geschrieben worden, um Menschen einer bestimmten Zeit darauf aufmerksam zu machen: Leute, das Leben geht auch anders. Und es kann anders werden. Wenn es eine sogenannte Dystopie ist, in der eine zukünftige Welt beschrieben wird, nennt man das eine Warnungs- oder Schreckutopie. Auch das kann Zweck von Fantasy sein. Nicht nur, ich möchte dir jetzt einen schönen Morgenmantel hinhalten, in den du dich hineinkuscheln kannst und dann bist du geschirmt vor den Winden dieser Welt. Nein, ich möchte dir zeigen, wie schlimm es werden kann, wenn wir uns nicht ändern. Und im Märchen Sichtbarmachung, wir hatten es eben gerade in der Definition, Sichtbarmachen von überzeitlichen Gesetzmäßigkeiten. Diese Alternativuniversen, die in Fantasy-Werken geschaffen werden, die sind Legion, sind unendlich viele. Ich habe jetzt einfach mal einige ausgesucht aus dem Atlas der fiktiven Orte von Werner Nell, der sich wunderbar hineingearbeitet hat in diese vielen Stadtpläne und Landkarten dieser imaginativen Orte, zum Beispiel Atlantis. Atlantis kommt vor in Plato. In Plato, der Staat, wird zum ersten Mal davon geträumt, dass es irgendwo eine versunkene Stadt gibt mit einer versunkenen Zivilisation. Thomas More hat dann im 16. Jahrhundert den Ort Utopia, eigentlich Nicht-Ort, ist die Übersetzung von Utopie, Nicht-Ort gegründet und hat da versucht, ein ganz perfektes Allgemeinwesen und Gemeinwesen zu schaffen. Wir haben den Zauberer von Oz mit dem wundervollen Land Oz, The Wonderful Wizard of Oz von Frank Baum. Wir haben solche bedeutenden Alternativwelten wie Entenhausen, Duckburg, geschaffen von Carl Barks und Erica Fuchs in den Disney Comics. Oder wir haben fast noch bedeutender so etwas wie eine Insel mit zwei Bergen, Lummerland, geschaffen von Michael Ende und in verschiedenen Büchern, aber zum ersten Mal, glaube ich, in Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer gezeigt. Manche dieser Alternativwelten sind Kosmogonien. Versuche der Erklärung, wie Welten entstehen und vor allem, wie unsere Welt entstanden ist. Andere haben einen klaren Bezug zu der Welt, in der Autor oder Autorin leben und arbeiten. Sie projizieren positive oder negative Trends, die sie in ihrer eigenen Welt erkennen, schätzen, fürchten, auf die Leinwand einer anderen, das heißt alternativen, zeitlich und räumlich entfernten Welt. Auf diese Weise sensibilisieren sie ihre Leser für Gefahren oder spornen sie an, an einer besseren Version ihrer eigenen Welt zu arbeiten. Allerdings gibt es auch Alternativwelten, die wenig Bezug zur Wirklichkeit haben. Zum Beispiel Paul Scheerbarts Asteroidenroman Lesa Bendio von 1913. Hat den schon mal irgendjemand gesehen? Nee. Ich lese mal einfach einen Absatz, willkürlich rausgegriffen. Lesa steckte sich einen Zweig seines Blasenkrauts in den Mund, ließ seinen Arm elektrisch leuchten und rauchte, dass große schimmernde Blasen zur Decke seines Schlafsacks aufstiegen. Die Blasen veränderten, wenn sie aus dem Mund mit den kleinen weißen Kautschukzähnen herauskamen, immer wieder ihre Farben und sahen oft wie Perlmutter und wie Seifenblasen aus, wenn sie langsam sich drehend emporstiegen und oben an der Decke des Schlafsackes bewegten sich die Farbenspiele noch lange Zeit in den Blasen, ohne dass diese zerplatzten. Schiere Fabulierlust, ohne dass irgendwo eine politische Botschaft dahinter steht. Auch so etwas ist Fantasy und wir sollten das nicht zu hoch hängen. Wer genau liest, liest in Lesa Bendio allerdings auch so ein paar sogar religiöse Dialoge, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich wollte damit nur sagen, es gibt auch zweckfreie und einfach nur der eigenen Belustigung oder Belustigung der Zuhörer dienende Fantasy. Eine der populärsten Alternativwelten des 20. Jahrhunderts schuf der englische Literaturwissenschaftler und christliche Apologet, der jetzt schon einige Male genannt wurde, Clive Staples Lewis. Geboren in Belfast, hinterher Literaturprofessor in Oxford und dann zum Schluss in Cambridge. Das Land Narnia. Er entwarf aber noch mehr. Er entwarf die höllische Parallelwelt des Oberteufels Screwtape und die halbwissenschaftliche Welt der Planeten Perelandra und Malakandra. In seinen Fantasy-Büchern bewies Lewis, dass christliche Inhalte zu Hinguckern werden, wenn man sie einfach neu genug erzählt. Wir gucken uns jetzt einfach mal einige dieser alternativen Welten an. Das ist zum einen die Welt der Teufel, die Welt der Dämonen. 1942 erschien dieses Buch, The Screwtape Letters, Deutsch, Dienstanweisung für einen Unterteufel. Dieser Unterteufel beschreibt in 31 Briefen einem älteren Mitarbeiter, also Entschuldigung, er ist der ältere Mitarbeiter der höllischen Verwaltung, beschreibt dem jüngeren Teufel Wormwood, wie er am besten seinen Patienten in die Hölle bringen kann. Die globale Thematik des Buches ist die Kunst der Versuchung. Wormwood ist auf einen jungen Mann, den Patient, also Wormwood ist das englische Wort für Wermut. Und man merkt sofort das Echo aus der Offenbarung des Johannes, der ein Stern der Wermut heißt. Also Wormwood ist auf einen jungen Mann, den Patienten, angesetzt. Und die Briefe zeigen an vielen kleinen Alltagsbegebenheiten, wie die dämonische Welt die Menschenwelt sieht. Ich gebe einfach mal einige Beispiele und lasse euch so lange auf eine, finde ich, sehr gelungene Zeichnung von Wormwood gucken. Der Patient ist Christ geworden, könnte aber durch die kleinen Ärgernisse des Gemeindelebens wieder davon abgebracht werden. Kleine Sticheleien zwischen dem Patienten und seiner Mutter helfen zur Vergiftung des häuslichen Friedens. Ein bestimmtes Zucken des Mundes, das er an seiner Mutter hasst, wird für ihn jedes Mal, wenn er sieht, zu einem persönlichen Angriff. Und Wormwood muss nur die Mutter oft genug zucken lassen. Statt richtig zu beten, soll sich der Patient auf eine angemessene Gebetsstimmung konzentrieren. Und wenn er in dieser nicht ist, dann brauche ich auch nicht zu beten. Also wieder eine Möglichkeit, ihn vom Himmel weg in die Hölle zu lenken. Aus der Parallelwelt der Hölle sieht übrigens alles anders aus. Der Feind ist Gott. Der Mensch zwischen Geist und Tier angesiedelt wird vom Feind, von Gott, geliebt. Er will alle Menschen zu kleinen Abbildern von sich selbst machen. Und er möchte, dass Menschen genießen. Und das ist der Hölle ein Horror, dass Menschen es gut haben. Genuss ist eine Erfindung des Feindes, sagt Wormwood. Die Teufel können Menschen nur dazu bringen, sie zu missbrauchen. Das sind jetzt wirklich nur rausgegriffene Kapitel. Ein weiteres ist, die Haltung der Selbstlosigkeit kann pervertiert werden, indem sie zu einer bewusst zur Schau gestellten Geste gemacht wird. Ach, was bin ich heute wieder selbstlos. Warum diese intensive Beschäftigung mit den Teufeln und ihren perfiden Strategien? Wir müssen bei der Lektüre immer mitdenken, was Lewis selbst am Anfang des Buches sagt. Es gibt zwei gleich schwere, einander entgegengesetzte Irrtümer, die wir Menschen bezüglich der Teufel begehen können. Der eine besteht darin, nicht an ihre Existenz zu glauben. Der andere ist, an sie zu glauben und ein übertriebenes und ungesundes Interesse an ihnen zu zeigen. Sie selbst freuen sich über beide Irrtümer gleichermaßen und schließen den Materialisten ebenso herzlich in die Arme wie den Geisterbeschwörer. Oder auch die andere Warnung ist sehr zu beherzigen. Der Leser möge nicht vergessen, dass der Teufel ein Lügner ist. Nicht alles, was Screwtape sagt, sollte für bare Münze gehalten werden, nicht einmal aus seinem eigenen Blickwinkel betrachtet. Wunschdenken gibt es in der Hölle ebenso wie auf der Erde. Zum Schluss, als der Patient dann im Krieg umkommt und bevor er erfolgreich in die Hölle geholt worden ist, in den Himmel kommt, hat man fast Mitleid mit diesem Wormwood, weil er es nicht geschafft hat und sein Patient auch nicht, diesen Menschen zu erobern. Aber das ist natürlich nur aus der Sicht des Christen, der sagt, das ist alles eine Lektüre. Und das ist ja alles jetzt nur eine Alternativwelt. Es gibt wahrscheinlich auch manche Menschen, die sich richtig mit dem Teufel identifizieren. Und da kommt wieder die Frage der Gefährlichkeit von Fantasy. Bekommt jeder mit, dass das eine Alternativwelt ist? Oder ist die Identifikation vielleicht zu schnell vollzogen? Mit seiner Darstellung der höllischen Korrespondenz erschafft Lewis eine Welt unter unserer Welt. Soll man sagen, er macht sie sichtbar, diese Welt unter unserer Welt, die eine ironisch gebrochene Deutung unserer Selbstverständlichkeiten liefert? Man fühlt sich ständig ertappt, wenn man in diese untere Welt eintaucht und von unten sieht, wie man selbst da oben agiert. Aus dieser Welt gibt es ständige Verbindungen in unsere Welt, ineffektive und effektive Einflussnahmen. Aber diese untere Welt lässt gleichzeitig eine höhere Welt erahnen. Wir haben also inzwischen drei Stockwerke. Hier ist die Welt der Teufel, hier ist die Welt des Patienten und darüber ist die Welt des Feindes, darüber ist die Welt Gottes. Und die gewinnt zum Schluss. Das, was in unserer Welt geschieht, entpuppt sich als Schauplatz eines Kampfs, in dem nicht nur unsere menschlichen Kräfte und Willensanstrengungen entscheiden, sondern in dem wir die eigentlichen Kräfteverhältnisse oft einfach nicht durchblicken und uns bisweilen zu Marionetten der bösen Mächte machen. Screwtape und die Welt der Teufel. Eine alternative Welt, die uns hilft, unsere eigene Welt kritisch aus der Distanz zu betrachten. Der nächste Ausflug führt uns in die alternative Welt des Weltraums. Das ist die sogenannte Space Trilogy. Out of the Silent Planet, jenseits des schweigenden Sternes, Perelandra und That Hideous Strength, die böse Macht, sind die drei Romane, die ein anderes Genre der Fantasy für Lewis zur Spielwiese machten, und zwar ist das Science Fiction. Zwischen 1938 und 1945 schrieb Lewis drei Romane, in denen er diese außerirdischen Welten erschuf. Der erste Roman war Jenseits des schweigenden Sterns, in dem Dr. Elwin Ransom, Ransom heißt auf der einen Seite Erlösung, auf der anderen Lösegeld. Elwin Ransom, Philologe an der Universität Cambridge, also eine Rolle, die C.S. Lewis sehr kannte, in einem abgelegenen Haus einen alten, unsympathischen Mitstudenten treffen lässt. Divine heißt er. Und einen ebenso unsympathischen, berühmten Physiker namens Weston. Sie entführen Ransom in einem selbstgebauten Raumschiff auf den Planeten Malakandra, das ist der Planet Mars. wo der eine wirtschaftliche Vorteile sucht und der andere versucht, durch wissenschaftlichen Fortschritt die Menschheit im Weltall zu verbreiten. Eine sehr an Nazi-Deutschland und die Ideologie der Herrenrasse erinnernde Idee. Die Marsbewohner wehren sich gegen die Eindringlinge und der Kampf von Gut gegen Böse endet damit, dass der Oyarsa, der gute Herrscher von Malakandra, die bösartigen Menschen des Planeten verweist. Ransom ist derjenige, der geholfen hat, dass sie tatsächlich von den Marsbewohnern eingefangen werden. Und er geht allerdings freiwillig wieder zur Erde zurück, obwohl es ihn juckt, oben zu bleiben und fern von der Welt, in der Leute wie Divine und Weston leben. Wir treffen ihn später wieder in dem dritten Band der Trilogie »Die böse Macht«, ein modernes Märchen für Erwachsene. Der spielt allerdings nicht auf einem anderen Planeten, sondern auf der Erde und beschwört eine vergangene Welt, aber auch eine zukünftige Welt, ist im Grunde genommen so eine Art Zusammenfassung der ganzen Trilogie. Für uns interessanter ist der zweite Roman, Perelandra, denn der hat einen direkten biblischen Bezug. Diesmal reist Ransom zum Planeten Venus, Perelandra. Da der schwarze Oyarsa der Erde, der Herrscher der Erde, ist ein Böser, Perelandra angreifen will. Dieser Angriff hat große Ähnlichkeit mit der Versuchung Evas durch die Schlange. Eva ist hier eine göttinnenähnliche, unbekleidete Green Lady, die von Tieren umgeben ist und eine große Heiterkeit ausstrahlt. Sie lebt mit einem König allein auf dem Planeten und ist in ungetrübtem Kontakt mit Mal-Eldil, das ist der Name Gottes. Sie hat sich bislang nicht als eigenständige Persönlichkeit wahrgenommen und weiß nichts vom Bösen. Sie erfährt erst von Ransom, dass es eine Wahl zwischen Alternativen und zwischen Böse und Gut gibt. Ransom und die Lady erreichen das einzige Festland auf Perelandra, auf dem sie und der König nach dem Gebot Mal-Eldils aber nicht übernachten dürfen. Weston, der geniale, aber bösartige Physiker, landet in dem Augenblick mit einem Raumschiff. Er will wieder einen Planeten und eine Welt nach seiner Theorie der ewigen Evolution und Ausbreitung einer spirituellen Revolution erobern. Als er sich auf den Teufel beruft, bekommt er einen Krampf und ist von nun an vom Teufel besessen. Er wird zum Unmenschen, zum Unman. Der Unmensch will die Lady überreden, die Nacht auf dem Festland zu verbringen, entgegen dem Gebot Mal-Eldils. Mal-Eldil habe ihr nicht verboten, darüber nachzudenken. Mal-Eldil wünsche sich sogar einen Akt des Ungehorsams, damit seine Geschöpfe eigenständige Wesen würden. Ransom erkennt, dass er die Aufgabe hat, das Sprachrohr Mal-Eldils, der auf Erden Mensch wurde, auch in diesem Roman, auf Perelandra zu sein. Ransom beginnt einen physischen Kampf mit dem Unmenschen und stößt ihn schließlich in einer finsteren Höhle in einen feurigen Abgrund. Ransom trägt nur eine Wunde an der Ferse aus dem Kampf davon. Der König Thor, er ähnelt Jesus, und Lady Tinidril, alias Adam und Eva, erscheinen und erzählen, dass der König in der Zwischenzeit von Mal-Eldil über Gut und Böse unterrichtet wurde. Einer der absoluten Höhepunkte findet sich in Kapitel 17. Dort finden wir den großen Tanz, eine Lobpreisfeier, in der Gott Mal-Eldil besungen wird. Und wer immer dieses 17. Kapitel liest, der wünscht sich, dass die Lobpreiszeit in der eigenen Gemeinde mal annähernd so sein würde, wie in diesem Hymnus. Es ist unglaublich. Wir haben es bei Perelandra mit dem biblischen Bericht vom Sündenfall natürlich zu tun, Genesis 3. Und Lewis erzeugt die Spannung seiner Handlung dadurch, dass er uns als Leser mit hineinnimmt in das Für und das Wider, die Verlockung und die Abschreckung des Versuchungsprozesses. Ransom spielt die Rolle eines Schutzengels, der Eva vor dem Verderben bewahren möchte und es unter Einsatz aller Kräfte, aber auch auf Kosten seiner Gesundheit, schafft. Er zahlt tatsächlich ein Lösegeld, Ransom, das die Eva von Perelandra ihre Freiheit behalten lässt. Die alternative Welt, die C.S. Lewis schafft, liegt auf diese Weise in der biblischen Vergangenheit und nimmt uns mit hinein in eine persönliche Auseinandersetzung mit der Macht des Bösen. Wir fiebern mit Ransom. Wird Eva tatsächlich nachgeben? Und wir fiebern mit Eva. Wird sie tatsächlich eventuell den Widerstand aufbringen, diesem Weston, diesem Unman zu widerstehen? Heute wie damals sind Versuchungen ebenso subtil wie aggressiv. Heute wie damals in Eden, wie in Perelandra. Heute genau wie damals. Und wir kommen jetzt zum dritten Teil unserer Reise in die Alternativwelten. Wir kommen nach Narnia. The Chronicles of Narnia, die bekannteste Alternativwelt von Lewis, ist eine, die er in 7 Chroniken vor uns ausbreitet. Auch hier erstreckt sich der Blick von der Vergangenheit bis in die Zukunft, von der Entstehung der Welt und dem Sündenfall bis zur Apokalypse. Also die Entstehung der Welt, das ist das Wunder von Narnia. Die Apokalypse, das ist The Last Battle, der letzte Kampf. Chronologisch dazwischen liegt das als erstes Buch der Reihe erschienene Der König von Narnia, 1950, in dem der Erlösungstod und die Auferstehung Jesu Christi dargestellt wird. Der König von Narnia, The Lion, The Witch and The Wardrobe, auf Englisch, beginnt damit, dass 4 Kinder, Peter, Susan, Edmund und Lucy Pevensey, während des Krieges aus London ins Haus eines Professors auf dem Land evakuiert werden. Beim Versteckspiel findet Lucy in einem Kleiderschrank plötzlich einen Weg in ein anderes Land. Dieser Kleiderschrank war wahrscheinlich dieser hier. Es ist inzwischen auf der Welt an 3 Stellen ein Kleiderschrank zu sehen, von dem behauptet wird, dass es die Wardrobe aus Der König von Narnia ist. Das hier ist aber der richtige. Ich sage das deswegen, weil der in Wheaton steht, in Chicago, wo ich eine Zeit lang Gastprofessor war. Und ich bin aus lokalpatriotischen Gründen der Meinung, das ist der richtige Kleiderschrank. In der Wade Center in Chicago, wo er steht, da findet sich dann im Schrank eine Aufschrift: Warning, enter at your own risk. The Wade Center assumes no responsibility for persons who disappear or are lost in the wardrobe. Es gibt auch Fundstellen in Kalifornien, aber das hier ist tatsächlich ein Kleiderschrank, der von dem Großvater von C.S. Lewis gebaut wurde und der in seinem Haus in Oxford, also Headington Quarry, in einem Zimmer stand. Und deswegen sind wir alle der Meinung, das war's. Die Welt, in die Lucy gerät, ist die Welt von Narnia, die wir wunderbar von Maya schon besungen bekamen. Die Welt, in der es immer Winter ist, aber nie Weihnachten. In diesem winterlichen Land trifft sie einen Faun. Und C.S. Lewis sagte in einem Aufsatz, in einem autobiografischen Aufsatz, dass er eigentlich als erstes Bild im Kopf hatte, bevor er anfing, diese Welt zu erschaffen, dass er einen Faun mit einem Paket unter dem Arm und einem Regenschirm gesehen hat. Und diesen hat er dann in das winterliche Land Narnia versetzt. Und dort ist es deshalb Winter, weil die Herrschaft der weißen Hexe anhält, die man aus einem vorigen Roman kennt. Obwohl ihre Geschwister ihr zunächst nicht glauben wollen, gelangt Lucy mit ihren Brüdern und ihrer Schwester noch einmal nach Narnia. Mit den Bibern eilen sie zu dem Steintisch, um den Löwen Aslan zu treffen. Wegen seiner Anwesenheit taut es in Narnia. Und ich habe vorher so gedacht bei eurem Spring, das war ja ein Stückchen Echo vom ersten Abend, von dem wunderbaren Lied Spring, es taut und der Löwe ist da, das ist Aslans Werk, hieß es. Die weiße Hexe ist aber immer noch die Herrscherin. Edmund kommt mit ihr in Kontakt, ist abhängig von ihr geworden und verrät seine Geschwister. Sie hält ihn gefangen. Es gibt aber eine Prophezeiung, dass die Herrschaft der weißen Hexe zu Ende ist, wenn 4 Söhne Adams und Töchter Evas auf dem Thron von Cair Paravel sitzen, einem Schloss in Narnia. Um das zu verhindern, reist auch die Hexe mit Edmund zum Steintisch. Ein tiefer Zauber fordert den Tod eines Verräters. Deshalb hat die Hexe das Recht, Edmund zu töten. Aslan bietet sich als Ersatzopfer an und wird von der Hexe getötet. Wir sehen jetzt einen kleinen Ausschnitt, es dauert immer ein Augenblickchen, bis umgeschaltet wird. Einen kleinen Ausschnitt, in dem die Tötung Aslans gezeigt wird.
Aus urheberrechtlichen Gründen wird dieser Filmausschnitt vom Rat nicht zur Verfügung gestellt. Er beginnt auf der DVD mit Kapitel 17 und dauert etwa 4 Minuten.
Great Cat is dead. Die DVD hat sich leider irgendwie auf Englisch verwandelt, sollte eigentlich in Deutsch kommen, aber hat sich irgendwie zurückgesetzt. Aber ich glaube, ihr habt das Englische verstanden. Es war ja auch vor allen Dingen eine Sprache der Bilder. Ich hoffe, ihr habt auch nicht zu sehr auf die Affekttechniken geachtet, sondern habt einfach ein Stück euch mit hineinnehmen lassen in diese Szene, denn sie kommt ganz anders an uns heran. Als, ich sage es jetzt mal sehr plakativ, als in der Matthäus-Passion. Hier werden plötzlich Bilder und archaische Anblicke uns zugemutet, die uns neu entdecken lassen, was es für Jesus bedeutet haben muss, sich von allen angaffen zu lassen, binden zu lassen, anspucken zu lassen, töten zu lassen. Susan und Lucy erleben Aslans Tod und schleichen sich, nachdem die höllischen Horden abgezogen sind, zu dem Steintisch, auf dem der Leichnam des Löwen liegt. Untröstlich wachen sie die Nacht über bei ihm und beschließen dann, wegzugehen. Und das sind nochmal 2 Minuten, die, denke ich, sollten wir uns anschauen.
Das gleiche gilt hier im Kapitel 20 auf der DVD.
Climb on my back. We have far to go and little time to get there. And you may want to cover your ears.
Der Steintisch ist zerbrochen. Der Tod ist besiegt. Aslan bringt die Mädchen dahin, wo die Schlacht mit der Hexe tobt und führt die Narnianer zum Sieg. Er krönt die Kinder zu Königinnen und Königen und nach vielen Jahren glücklicher Herrschaft kommen sie bei der Jagd nach dem weißen Hirsch wieder durch den Schrank in ihre englische Welt zurück, verlassen die Alternativwelt von Narnia. Ich glaube, wir brauchen die Bilder jetzt nicht zu diskutieren und die Handlungselemente, die biblischen Echos sind, mit Händen zu greifen. Sind sie deutlich genug? Wer die Bücher liest, wird noch sehr viel mehr darin finden. Ein Augenblickchen Textwechsel. Wo finden wir so etwas in der Bibel? Inmitten der Festlichkeiten jedoch verschwand Aslan unbemerkt. Als die Könige und Königinnen gewahrten, dass er nicht mehr da war, sagten sie nichts darüber, denn der Biber hatte sie gewarnt, er wird kommen und gehen. Ihr werdet ihn an einem Tag sehen und am anderen nicht mehr. Niemals lässt er sich halten. Natürlich, es gibt noch andere Länder, die auch auf ihn warten. Das ist ganz recht so. Er wird wiederkommen, aber ihr dürft nicht drängeln. Er ist wild, das wisst ihr doch. Er ist kein zahmer Löwe. He is not a tame lion. Erinnert das irgendjemand an irgendetwas in der Bibel? Ja, das ist in dem Zusammenhang zu sehen. An der Stelle wird in Johannes 16 wird gesagt, noch eine kleine Weile, sagt Jesus, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander, was bedeutet das, was er zu uns sagt, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen und ich gehe zum Vater. Da sprachen sie, was bedeutet das? Wir wissen noch eine kleine Weile, wir wissen nicht, was er redet. Diese Stelle und zahllose andere kommen als biblische Echos in den Narnia-Büchern vor. Eine zweite, letzte kleine Stelle, die euch auch wieder ein bisschen auffordern soll, nachzudenken, eure Bibelkenntnis zu aktivieren. Aber zwischen ihnen und dem Fuß der Himmelswand, das ist aus dem Buch Die Reise auf der Morgenröte, The Voyage of the Dawn Treader. Aber zwischen ihnen und dem Fuß der Himmelswand befand sich auf dem grünen Gras etwas, was so weiß war, dass sie selbst mit ihren Adleraugen kaum hinsehen konnten. Sie gingen weiter und sahen, dass es ein Lamm war. Kommt und frühstückt, sagte das Lamm mit sanfter Stimme. Erst jetzt bemerkten sie, dass auf dem Gras ein Feuer flackerte, über dem Fische brieten. Sie setzten sich und aßen den Fisch. Zum ersten Mal seit vielen Tagen waren sie hungrig. Und es war die beste Mahlzeit, die sie jemals gegessen hatten. Bitte, Lamm, sagte Lucy, ist dies der Weg zum Land Aslans? Nicht für euch, antwortete das Lamm. Für euch liegt die Tür zum Land Aslans in eurer eigenen Welt. Was, sagte Edmund, gibt es von unserer Welt auch einen Weg zum Land Aslans? Aus allen Welten führt ein Weg zu meinem Land, sagte das Lamm. Doch während es sprach, verwandelte sich das schneeweiße Fell des Lammes in gelbbraunes Gold. Das Lamm wurde größer und größer, und es war Aslan selbst, der über ihnen thronte und aus dessen Mähne Licht fiel. Irgendwelche Echos. Der auf Johannes 21, der Theologe, hat es sofort erkannt. Am See Tiberias, Jesus brät schon ein Frühstück für die Jünger und sie erkennen ihn erst nach einer Weile. Johannes sagt zwar, es ist der Herr, aber sie brauchen erst eine Zeit lang, bis sie es gebrauchen. Aber wieso eigentlich Lamm? Also, wir können Offenbarung, ganz genau, also das hier ist die Stelle in Johannes 21, brauchen wir jetzt gar nicht groß zu nennen. Offenbarung, wir könnten auch, ja, sagen wir mal hier, nehmen wir erstmal die Offenbarungsstelle. Offenbarung 5, Vers 5 bis 7, und einer der Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen. Löwe und Lamm. Wie geschlachtet, es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Wir brauchten eine ganze Woche, um allein den König von Narnia in Ruhe zu lesen und die biblischen Bezüge und Verweise aus der alternativen Welt von Narnia in die Welt der Bibel zu studieren. Die Zeit haben wir nicht, aber wir haben auf der anderen Seite schon einiges jetzt gelernt von den Dingen, die in der Bibel vorkommen und sich irgendwie von C.S. Lewis in Narnia haben unterbringen lassen. Für christlich sozialisierte Augen und Ohren sind die Parallelen offensichtlich, aber die haben ja auch die Originale schon gelesen und gehört. Frage, warum muss man so etwas in märchenhaften Tönen nacherzählen? Warum Fabeln mit sprechenden Tieren, Raumschiffe auf dem Weg zur Venus, korrespondierende Oberteufel? Ist es nicht klarer und erfolgreicher, die Geschichten von Schöpfung, Sündenfall, Erlösung und Auferstehung einfach im biblischen Wortlaut zu erzählen? Es mag sein und ist zu seiner Zeit ganz sicher nötig. Aber vielleicht brauchen wir manchmal fantastische Erzählungen, weil die Sehgewohnheiten von modernen Menschen in den Berichten der Bibel gar nicht mehr die dahinterliegende Wirklichkeit Gottes wahrnehmen. Wir haben sie so oft gelesen, so oft Predigten darüber gehört, so oft sie auf Bildern gesehen, dass wir gar nicht mehr die direkte Konfrontation haben und vielleicht eine Zwischeninstanz brauchen, die uns neu mit dieser Wirklichkeit konfrontiert. Weil wir auch als Christen uns so an die aufregenden Geschehnisse gewöhnt haben, dass sie uns nicht mehr aufregen. Und wenn das möglich sein sollte, dass Fantasy einen Wahrnehmungsschalter im Hirn umlegt, warum dann nicht? Solche Wahrnehmungsschalter gibt es ja im Hirn. Nehmen wir das Beispiel Kippfiguren. Schaut euch diese berühmte Illustration von Ludwig Wittgenstein an, diese Figur, in der ihr was seht? Ich habe jetzt schon alles gehört. Am meisten habe ich gehört Ente und Kaninchen. Und ihr habt beide recht. Es kommt darauf an, wie wir vorgeprägt sind, was wir für Vorbilder im Kopf tragen, um hier eine Ente oder ein Kaninchen zu sehen. Vielleicht noch deutlicher eine Illustration von William Eli Hill, einem amerikanischen Zeichner, der diese berühmte Figur geschaffen hat. Was ist es? Alte Frau? Junge Frau? Ich sehe nur, was ich glaube. Wie schaffen wir es, die Schalter im Hirn umzulegen, damit wir Gewohntes jetzt ganz anders sehen? Damit wir das, was wir eigentlich nicht sehen, endlich sehen. Ich hoffe, dass das jetzt technisch klappt, möchte eine ganz kurze Sequenz, 20 Sekunden, aus einem Film zeigen, einem Remake von einem Wim Wenders Film, Stadt der Engel, bisschen kitschig. Aber es kommt eine Stelle drin vor, die mich, seit ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe, verfolgt. Meg Ryan und Nicolas Cage treffen sich in der Bibliothek und sie unterhält sich mit ihm. Er ist also ein Engel, der auf der Erde jetzt sich verliebt hat und eigentlich gern Mensch werden möchte. Aber es zeigt sich an dieser Stelle, wie umgeben von Engeln sie die ganze Zeit sind, auch wenn man es gar nicht merkt. Man braucht sich nicht an den traurigen Dackelblick von Nicolas Cage zu stören. Aber diese plötzlich auftauchenden Gestalten überall, sie sind da und man hat sich überhaupt nicht gesehen. Sie treten plötzlich hervor. Das ist für mich ein Bild dafür, wie wir umgeben sind von der Wirklichkeit Gottes, nur wir sehen sie nicht. Und wir brauchen diese Schalter im Gehirn, damit aus der einen Figur eine andere wird. Und meine These ist, dass das, was der gute C.S. Lewis die ganze Zeit getan hat, auch in der Bibel schon vorkommt. Dass in der Bibel die ganze Zeit von Genesis bis Offenbarung alternative Welten auftauchen. Und ein kleiner Wortwechsel noch an dieser Stelle, der letzte heute. Welche biblischen Menschen kennen wir, denen plötzlich klar wird, dass es unsichtbare Welten gibt? Wie geht bei solchen Gelegenheiten der Einbruch der alternativen Welt vor sich? Überlegt mal Stellen in der Bibel, wo plötzlich Menschen damit konfrontiert werden, es gibt eine unsichtbare Welt. Zum Beispiel Jakob, Abraham, Moses, Paulus vor Damaskus, Maria, Jünger, plötzlich sind Elia da und der Magier, ganz. Also ihr sprüht vor Beispielen und ich glaube, ich brauche gar nicht viel dazu zu sagen. Zum Beispiel Gott öffnet der verstoßenen Magd Hagar die Augen für eine Wasserquelle. Da erhörte Gott die Stimme des Knaben und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel her und sprach zu ihr: Was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat gehört die Stimme des Knaben, der dort liegt. Steh auf, nimm den Knaben und führe ihn an deine Hand, denn ich will ihn zum großen Volk machen. Und Gott tat ihr die Augen auf, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und tränkte den Knaben. Jan Provost aus dem 15. Jahrhundert. Wir nehmen andere, einige haben jetzt von den Engeln erzählt. Oft sind es die Engel, die den Menschen die Sicht und die Pläne Gottes verkünden, so wie der Engel Gabriel bei Maria erschien. Und nach einem durchgehenden biblischen Prinzip bekommt derjenige, der irgendwie mit dieser Verkündigung zu tun hat, dieselbe Botschaft. Auch Josef sieht im Traum einen Engel. Jetzt bin ich zwar jetzt schon ein zweiter, Entschuldigung. Irgendwas ist hier durcheinander gekommen, aber das macht nicht. Also das hier ist natürlich Belsazar, der beim Festmahl das sieht. Und es ist die Augenöffnung für den Seher Johannes, der sieht, wie es einmal sein wird. Es ist hier das war jetzt erstmal die Hagar, Entschuldigung, das war Ist das Schlesur. Das ist die Verkündigung an Maria, das ist die Erscheinung des Josef im Traum, der einen Engel sieht, das ist die Verkündigung der Hirten und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem. Erscheinungen gibt es allerdings auch aus der Welt der Teufel und Dämonen und der Screwtapes. Jesus begegnet dem Versucher in der Wüste. Oder ein anderes sehr, sehr sprechendes Bild, eine mittelalterliche Illustration. Aus dem Mund des Besessenen fährt der Dämon. Dämonen quälen Menschen, aber sie müssen vor Jesus weichen. Ich glaube, ich brauche nicht viel über die alternativen Welten in der Bibel zu reden. Es ist eine Welt, in die plötzlich eine unsichtbare Welt hineinspricht, hineinbricht, hineinredet. Der gemeinsame Nenner aller dieser Prophezeiungen, Träume, Augenöffnungen und Erscheinungen ist die plötzliche Erkenntnis von Menschen, dass es eine unsichtbare Alternativwelt hinter unserer sichtbaren Wirklichkeit gibt, so wie sie Jakob erfuhr. Und einige hatten eben auch Jakob schon gerufen. Und Jakob nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben auf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Das ist der Grundtenor vieler dieser Epiphanien, dieser Erscheinungen, dieser Offenbarungen. Der Herr ist hier und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Wie bringen wir solche übernatürlichen Erscheinungen zur Sprache? Ob nun in einer ganz normalen Unterhaltung unseres Alltags mit Arbeitskollegen oder in einem literarischen Text. Wir leben gerade mal wieder in einer Zeit, in der Spuk und Hexerei und Astrologie und Okkultismus, New Age-Gesumse und Psychogebubble boomen. Und die werden gierig von den Medien aufgenommen und weiterverbreitet. In dem Augenblick aber, in dem wir die Bibel, den Klassiker des Übernatürlichen, zur Sprache bringen, blocken die Medien und viele Gesprächspartner aus unserer Umgebung ab. Hat das was mit dem Alter der biblischen Berichte zu tun? Auf alle Fälle halten wir Christen uns angesichts der angeblichen Faktengläubigkeit und der höchst selektiven Wundergläubigkeit unserer Gesellschaft am liebsten zurück, wenn es um Wunder geht. Viel lieber möchten wir als Realisten gelten, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Jungfrauengeburt, Totenerweckung, Auferstehung. Viele Christen meinen sich dafür entschuldigen zu müssen. So ähnlich wie der Pastor manchmal nach dem Gottesdienst. Müssen wir das wirklich? Oder haben wir vielleicht mit Fantasy auch ein Stückchen die Möglichkeit, diese Dinge zur Sprache zu bringen? Und meine letzte Frage ist, das ist jetzt Punkt 6, ist Fantasy Theologie? Und da frage ich natürlich am Anfang die Frage, die wahrscheinlich in euren Wortwechseln auch schon gestellt wurde und die ich auch schon einige Male heute gestellt habe, nach den Risiken und Nebenwirkungen. Besteht nicht die Gefahr der Vermischung von Fiktion und Wirklichkeit? Führt Fantasy nicht zu unangemessenen Bildern Gottes und Jesu Christi? Brüllte Jesus wie ein Löwe? Hatte Jesus eine Mähne? Zeichnet nicht die ganze Gattung eher schwarz-weiße als differenzierte Bilder? Wird vielleicht das Böse durch ein Happy End verharmlost? Sind nicht viele Werke der Fantasy gnadenloser Kitsch? Unterfordern wir mit Märchen nicht unser Publikum? Könnten wir uns gleich drüber unterhalten, aber zunächst mal, ich bin tatsächlich der Meinung, wie C.S. Lewis, wie Chesterton, wie Tolkien, das, was zu sagen ist, wird manchmal am besten durch Märchen gesagt. Und ich habe an dieser Stelle Mut bekommen, einfach anders und offensiver von Wundern und Wundergeschichten und Wundertaten Jesu zu reden, weil es da eine Menge gute Gründe für gibt. Frederick Buechner macht uns in seinem wunderbaren Buch Telling the Truth, The Gospel as Tragedy, Comedy and Fairy Tale, die Wahrheit sagen, das Evangelium als Tragödie, Komödie und Märchen, macht uns Mut, an dieser Stelle unserem eigenen selbst auferlegten Realismus Widerstand zu leisten. Er sagt, mit der fabulösen Geschichte, die er zu erzählen hat, ist der Prediger dazu berufen, als der Fabulierer schlechthin auf seiner Kanzel zu stehen und die Wahrheit des Evangeliums in seinem höchsten und wildesten Sinn zu erzählen. Das ist seine Aufgabe, aber viel zu oft schreckt er davor zurück, denn die Wahrheit, die er zu verkünden hat, ist scheinbar, wie das Märchen, irgendwie in einem traurigen, fernen Sinn zu gut, um wahr zu sein. Und so wandelt sich der Prediger vom Fabulierer zum Apologeten und versucht so gut wie möglich, es auf eine Größe zurückzuschneiden, die die Welt seiner Meinung nach schlucken wird. Haben wir mehr Mut, von den Wundern zu reden, von dem Übernatürlichen in der Bibel? Aber jetzt mal ganz ehrlich, Evangelium als Märchen, das ist ja eine Zumutung. Buechner sagt, es gibt nicht weniger Gefahr und Dunkelheit im Evangelium als in den Brüdern Grimm. Aber jenseits und über allem ist da die Freude in ihm. Diese Erzählung eines Lichtes, das in die Welt einbricht, welches selbst die Dunkelheit nicht überwinden kann. Das ist das Evangelium. Dieses Treffen von Dunkelheit und Licht und der endgültige Sieg des Lichtes. Das ist das Märchen des Evangeliums. Natürlich mit dem schlagenden Unterschied zu allen anderen Märchen, dass für es der Anspruch erhoben wird, dass es wahr ist. Dass dafür nicht nur es war einmal gilt, sondern dass es seitdem immer gewesen ist und noch heute ist. Das Evangelium in seiner ursprünglichen Kraft und seinem Geheimnis zu predigen, bedeutet auf alle Arten, die dem Prediger zur Verfügung stehen, festzustellen, dass das, was einmal war, jetzt ist. Das heißt, die Brücke zu schlagen von der Alternativwelt der Bibel in unsere Wirklichkeit. Kehren wir zum Schluss noch einmal auf die unbewohnte Insel zurück, von der wir heute Morgen gestartet sind. Menschliche Sprache, menschliches Denken scheint sich auf Dauer nicht mit Wahrnehmung, Beschreibung und Gestaltung der vorfindlichen Wirklichkeit zufrieden zu geben. Zu unserem Menschsein scheint ein Bewusstsein davon zu gehören, dass die Welt bewohnbarer, ungefährlicher, lebensfreundlicher und zukunftsfähiger sein könnte, als sie ist. In einem bestimmten Sinn drückt diese Tatsache das aus, was der russische Philosoph Nikolai Berdjajew gesagt hat, der Mensch ist unheilbar religiös. Auch die gestaltete Sprache, Literatur und Dichtung sind Wege, solche möglichen Welten zu entwerfen. Statt unsere Welt lediglich realistisch zu beschreiben, statt naturalistisch ihre Fehler zu beleuchten, statt propagandistisch zur Veränderung aufzurufen, kann Literatur alternative Welten entwerfen, positive Modelle für das Zusammenleben oder Warnungen vor negativen Entwicklungen oder einfach Durchblicke in Wirklichkeiten außerhalb unserer Wahrnehmung. Was C.S. Lewis in seinen fantastischen Werken bewerkstelligt, ist natürlich nicht zu vergleichen mit Form und Inhalt einer theologischen Dogmatik. Es wird von daher auch zu Unrecht von theologischen Spezialisten wegen seiner Abweichungen von orthodoxen Lehrsätzen kritisiert, was er da an Fantasy produziert. Was diese Werke bewirken wollen, ist, das nenne ich jetzt einfach mal so, eine Art apologetischer Propädeutik. Versuch das mal zu sagen, nach zwei Weißbier. Apologetische Propädeutik, eine vorbereitende Schule für das Verständnis des Glaubens. Sie knacken den Panzer, diese Fantasy-Werke, knacken den Panzer irrationaler Vorentscheidungen, dass es nur das gibt, was man sieht. Sie produzieren Risse in scheinbar selbstverständlichen Grundannahmen über natürliche und übernatürliche Wirklichkeiten und weisen auf die ungeheuerliche Möglichkeit hin, dass es für irdische Ausweglosigkeiten vielleicht doch überirdische Lösungen gibt. Das, was zu sagen ist, wird manchmal am besten durch Märchen gesagt, sagte C.S. Lewis. Einem Millionenpublikum lieferte er in seinen theologischen Schriften in nüchterner Sprache klare Argumente für den Glauben an Jesus Christus. Aber er war eben auch Autor dieser symbol- und metaphernreichen, fiktionalen Texte und schuf in Märchen, Fabeln, Allegorien und Science Fiction alternative Welten mit den aus der Bibel wohlbekannten Spannungsfeldern von Gut und Böse, Sünde und Erlösung, Zeit und Ewigkeit. In der Summe bringen diese fantastischen Texte nichts anderes zur Sprache als das, was in der Bibel über Gott und die Welt gesagt wird. Nicht in billigen 1:1 Kopien, sondern mit genügend Verfremdung, um uns ständig wachsam zu halten. In den ineinander gewobenen wirklichen und alternativen Welten lässt sich erkennen, dass unser für uns ach so selbstverständlicher Blick immer nur einen Teil der Realität erfassen kann. Auf die Texte der Bibel hat C.S. Lewis zurückgegriffen, als er Narnia erschuf, und er hat die Techniken der Allegorie und der Fabel benutzt, wo Tiere sprechen können und in ihren Handlungen die Interaktion menschlicher, dämonischer und göttlicher Kräfte widerspiegeln, die den großen kosmischen Plot der Bibel ausmacht. Ich danke euch.
Vielen Dank, Manfred, für diese fantastische Entführung. Jetzt ist noch Raum für Fragen, Rückmeldungen, Diskussionen, Gedanken zum Thema.
Würdest du das Übernatürliche der Bibel als Realismus bezeichnen?
Wenn wir annehmen, dass Gott da ist, dass Gott unsichtbar da ist als der Schöpfer der Welt, dass er durch seinen Heiligen Geist unter uns heute Morgen ist, dass Jesus immer da, wo zwei oder drei zusammen sind in seinem Namen, dann würde ich als christlicher Realist sagen, ja, das ist Wirklichkeit. In dem Augenblick, in dem ich natürlich eine Grundentscheidung vorher getroffen habe, nee, das ist mir alles zu ungreifbar, würde ich sagen, das ist nur fantastisch. Und es kommt jetzt einfach darauf an, dass wir mit Menschen, die so reden, zunächst mal über ihren eigenen Realismusbegriff sprechen, den ernst nehmen und dann eventuell aus unserem eigenen Leben sagen, wie wir real diesen Gott erfahren.
Weil Lewis hat das etwas anders interpretiert. Er hat gesagt, Fantasy ist das, was unrealistisch und übernatürlich ist.
Er hat das von sich aus, er hat nicht gesagt unrealistisch, sondern er hat gesagt unmöglich und übernatürlich, genau. Und er hat das aus der Sicht von Normalbürgern gesagt, die das alles, was da, dass da ein Löwe sprechen kann. Dass ein Faun einen Schirm unterm Arm hat. Dass eine Hexe das Land in einen ewigen Winter verwandelt und so weiter. Das ist unmöglich. So etwas gibt es nicht. Aus dieser Sicht hat er das gesagt. Nicht aus der Sicht des eigenen Schreibens. Der Karl hatte was.
Metamorphose möglich ist, in der andere Dinge auftauchen, ohne dass ich gläubig auf, auf einen Realismusbegriff starre, der mich blind macht. Also ich wünsche schon, ich würde nur sagen, ich würde mir wünschen, dass die Leute Mut haben zu sagen, da ist was und trotzdem ist vieles möglich darüber hinaus.
Ja, die Frage der Kontingenz auch, was kann alles passieren? Das alles gehört eigentlich zu unserem Argumentationswerkzeugkoffer, wenn es um den Glauben geht. Ich hatte das vorher versucht so zu sagen, dass der dritte Realismusbegriff derjenige ist, der sich selbst zum Richter dafür macht, was ist möglich und was ist unmöglich. Und dieser dritte Negative, der uns einkerkert, der sagt, der Mensch wird erst in 10 oder 20 Millionen Jahren oder zwischen 1 und 10 Millionen Jahren fliegen lernen, der schneidet uns alle Entwicklungsmöglichkeiten ab, der schneidet auch den Glauben ab. Ja.
Danke. In den Botschaften der Propheten, in den Gleichnissen Jesu und in der Apokalypse.
Die Propheten habe ich einmal kurz wenigstens angesprochen, indem ich das Festmahl des Belsazar genannt habe. Da gibt es geschichtliche Augenblicke, wo tatsächlich der Daniel als Deuter einer Schrift an der Wand zum König gebeten wird. Und das würde ich in dem Augenblick nicht als Fantasy bezeichnen, sondern das ist jetzt einfach historisch beschrieben. Die anderen Dinge, die du genannt hast, die Gleichnisse und auch Dinge, die in den Propheten als Gleichnisse zu bezeichnen sind. Da gibt es das Weinberggleichnis bei Jesaja und andere. Das sind das, was ich eigentlich in diesem Vortrag drin hatte, aber dann rausgeschmissen habe, weil ich ja morgen früh noch predigen soll. Würde ich euch ein bisschen Geduld bitten. Das sind die erzählten alternativen Welten. Und da gibt es tatsächlich in den Predigten Jesu, in den Parabeln, in den Beispielerzählungen, in den Gleichnissen gibt es eine Menge von Dingen, die rein phänotypisch, also wenn man auf die Sprachgesetzmäßigkeiten anguckt, Fantasy sind, klar. Sie entwerfen eine Alternativwelt. Was nicht bedeutet, dass der dahinterliegende Wahrheitsgehalt geringer ist, dadurch, dass ich das Fantasy nenne. Genauso wie ich sagen würde, der Wahrheitsgehalt, dass ein Stellvertreter sich für einen Verräter, für einen Sünder opfern lässt und damit nicht nur diesen Sünder erlöst, sondern den Tod selbst besiegt. Dieser Wahrheitsgehalt ist ja auch hinter der Geschichte vom König von Narnia, ist ja auch hinter dem Sterben und Auferstehen von Aslan. Also die Fantasy abzurechnen über ihre Nähe oder Ferne von irgendwelchen Wahrheiten, benötigt ein ganz genaues Hinschauen. Und es gibt sehr viel Fantasy, die einfach wie Lesa Bendio von Paul Schierbart, die einfach nur Gaga ist und wo man einfach sich nur dran freut, wie jemand mit Sprache spielt und Bilder malt und im Grunde genommen fluchtmäßig mir aus dieser schnöden Welt raushilft, damit ich es mal einen Augenblick gut habe. Letzte Frage war nach Apokalypse. Die Gesichte und die Auditionen, also die Offenbarungen, die Johannes auf Patmos bekommen hat, sind genau wie die anderen Prophezeiungen der Propheten oder auch die, die schon Abraham gehört hat. Ich werde dich zu einem großen Volk machen. Natürlich direktes Reden Gottes hinein in diese Welt. Ich würde sie von daher nicht als Fantasy bezeichnen, sondern einfach als miterlebbaren Einbruch von Gottes Welt in unsere Welt, als Eröffnung eines Durchblicks in Gottes Herrlichkeit oder auch Gottes Gerechtigkeit. Okay, danke. Martin, hatte dir was?
Ja, ich habe einen Gedanken und hoffe, dass du den kommentieren kannst. Ich habe so die Vermutung eigentlich, dass seit Anfang des 20. Jahrhunderts der Realitätsbegriff sich verändert hat, gravierend verändert hat, aber er eigentlich noch nicht im Alltagsbewusstsein unserer Welt angekommen ist. Und ich bin so traurig über irgendwie so eine Trägheit, habe ich das Gefühl, auf Seiten der Philosophen oder der Theologen, sich mit diesem veränderten Realitätsbegriff auseinanderzusetzen. Und das wundert mich. Also Stichwort Heisenberg, Max Planck, Hans-Peter Dürr, wo man sagen muss, eigentlich 2500 Jahre lang war der Zugang seit Aristoteles zur Realität darin bestanden zu fragen, was existiert. Und Hans-Peter Dürr und Heisenberg haben diese Frage verändert und sagen, wir finden den Zugang zur Wirklichkeit nicht mehr durch die Frage, was existiert. Es ist nur eine der beiden möglichen Fragen, sondern durch die Frage, was passiert. Und Hans-Peter Dürr sagt dann, die kleinsten Teilchen sind die Passierchen. Das ist das kleinste Teil und im Grunde plötzlich wird es unglaublich hebräisch im Denken, nämlich ein Satz wie alles ist möglich, ein Jesuswort, das die größte Ohrfeige für mich ist, die ich mir gefallen lassen muss im Neuen Testament, alles ist möglich dem, der da glaubt, es sind die Passierchen, es ist möglich. Oder die Prophetenworte 30 Mal bei Jeremia und Hesekiel, das Wort des Herrn geschah zu mir. Es ist ein Geschehen, es tritt aus einer Verborgenheit in ein Geschehen, es passiert etwas und es verbirgt sich wieder. Also dass die Frage durch die Quantenphysik zum Zugang nicht mehr die Frage der klassischen Physik ist, was existiert. Und wir führen immer noch die Kämpfe der klassischen Religionskritik, gegen die wir uns wehren, die 300 Jahre lang bis Ende des 19. Jahrhunderts dann darin bestand, was zu rechtfertigen, was existiert. Und die neue Frage ist eine radikale Offenheit zu Gott plötzlich hin. Also wir brauchen sowas wie eine Quantenphilosophie oder eine Quantentheologie. Und die gibt es noch nicht. Wir haben 100 Jahre lang nicht darauf reagiert. Anfang 16. Jahrhundert, als das letzte Mal passiert ist, so ein Erdbeben im Bewusstsein der Menschen, da gab es einen Aufschrei mit Galilei. Heute interessiert uns das nicht. Wir haben irgendeinen Konstruktivismus oder solche populärphilosophischen Theorien, aber warum reagieren wir nicht auf die Quantenphysik? Ein neuer Realitätsbegriff entstanden.
Du hast eben sehr richtig gesagt, populärphilosophisch. Ich glaube, jetzt als Christen sind wir zunächst mal, also als Nicht-Philosophen, als Nicht-Physiker, sind wir zunächst mal gefordert, auf die Herausforderungen zu antworten, die an uns selbst gestellt werden. Und die sind im Augenblick mediengesteuert, noch genau dieselben wie in den letzten Jahrhunderten. Deine Beschreibung eben ist in den Medien längst noch nicht angekommen. Das wird immer noch genauso schwarz-weiß, ich glaube nur das, was ich sehe und so weiter, abgehandelt. Und darauf beziehen sich sehr viele der Gesprächspartner, mit denen ich es auch an der Uni zu tun habe. Und denen jetzt zu sagen, hör mal zu, ich will jetzt mit dir gerne eine Quantentheologie entwickeln, aber dazu musst du zunächst mal sehen, was die Quantenphysik alles gebracht hat. Das ist ein riesenlanger Umweg. Wir werden wahrscheinlich nicht die Zeit und meistens auch nicht das Know-how haben, um das zu sagen. Aber ich würde sagen, für christliche Denker, für christliche Philosophen, für Theologen, die an dieser Stelle auch wirklich eine Berufung haben, ist es eine wunderbare Art, sich in der Auseinandersetzung mit neuesten Erkenntnissen auch als Vorreiter eines neuen, größeren Gottesbildes zu betätigen. Denn darum geht es tatsächlich, dass Gott uns durch Öffnung dieser Türen, ob sie nun Kleiderschränke sind oder ob sie Offenbarungen sind, ob sie Träume sind, dass Gott uns durch Öffnung der Türen zu einem Verständnis seiner Größe und Herrlichkeit verhelfen will. Und nicht so sehr uns jetzt nur mal einen Schnipsel präsentieren möchte, den wir dann für uns oder für andere nutzbar machen. Also ich bin nicht völlig deiner Meinung und jetzt hast du mir schon fast alles morgen früh weggepredigt.
Okay.
Karl.
Ich möchte das Ganze nochmal aufgreifen. Wir sind hier ja Künstler, Musiker, alles Mögliche. Und diesen Punkt, den du ansprichst, das ist ja ein Momentum. Es fällt vielen schwer, das wahrzunehmen. Es geht nicht um das, was wir alles wahrnehmen können, was ist in der Kunst schon gewesen. Das ist schon gewesen. Und das können wir zum Faktischen nehmen. Und das, was noch nicht erschaffen ist, das kennen wir auch noch nicht. Aber wir sind genau an dem Zwischenpunkt, wenn wir wach sind, wenn wir alles das, was wir gestern gehört haben, wahrnehmen und dieses Wissen wahrnehmen, ohne Arroganz, und dann uns in diesen Punkt stellen, dass wir Durchgangsstellen sind. Und dieser Punkt, dieser Moment des Kommunizierens von dem, was schon war und was angeregt ist in unseren Hirnen, in unseren kreativen Momenten, das ist ein Moment, der ist ungeheuer spannend, der ist nicht abgreifbar oder abgespeichert, sondern der ist der Moment, den Michelangelo mit dieser Berührung darstellt, Gott, Vater Gott und Adam. Das ist das Erste, was es gibt, das wahrzunehmen, diesen Moment zu leben, das ist Liebe ohne Ende. Das ist Kreativität, die geschenkt ist. Und diesen Moment ernst zu nehmen, ohne Arroganz, ich bin der Größte, oder das ist ein irres Geschenk, das wir bekommen. Und ich denke, das wahrzunehmen, finde ich ganz, ganz wichtig.
Amen.
Ich möchte nochmal auf das für Wahrhalten direkt zurückkommen. Also ich hatte letztens das Erlebnis, dass mir gegen die Zecken bei unserem Hund kosmisch aufgeladene, im Mondlicht irgendwie so und so oft gedrehte Bernsteinketten angeboten wurden von einem ansonsten sehr rational und sich als realistisch bezeichnenden Menschen, der Probleme damit hat, zu glauben, dass Jesus übers Wasser gelaufen ist. Wo kommen solche Effekte her?
Ich habe sie ja kurz angesprochen. Ich bin an dieser Stelle eigentlich ähnlich ratlos. Ich denke, die eine Erklärung ist, dass alles das, was wir so an, ich würde sie mal Wünderchen nennen, oder irgendwelche kleinen Faszinosen, dass alles das ja eigentlich mit uns persönlich nichts zu tun hat. Das ist alles etwas von außen, was ich dann in mein Leben hineinhole. In dem Augenblick, in dem es heißt, Jesus ist übers Wasser gegangen und ich bin jemand, der von Jesus, ich sage es jetzt mal ganz fromm, erlöst worden ist, habe ich eine völlig andere Beziehung zu diesem Wunder, weil es von jemandem ist, den ich liebe. Und die Frage der Beziehung zu Jesus, die muss wahrscheinlich erst geklärt werden, bevor man dann sagen kann, das ist zwar menschlich unmöglich, aber meine Zeit, der hat mein Leben verändert, der ist über mein Wasser gelaufen, ich traue dem das zu. Ich würde es einfach so versuchen zu erklären, aber ich muss ehrlich sagen, je öfter ich irgendwelche Talkshow-Fuzzis sehe, die die letzten Möhrchen verkaufen an Wundern oder sogenannten Wundern, und im nächsten Augenblick dann sagen, ja, also das mit dem christlichen Glauben, das ist ja alles so schwierig. Ich bin ratlos und wünschte mir einfach, und vielleicht schreibe ich deswegen auch ein Lied nach dem anderen, wünschte mir eigentlich, dass ich das immer wieder in Liedern so thematisieren kann, dass ich Menschen das nahe bringe, sodass sie über eine Beziehung zu Jesus dann auch eine Beziehung zu seinen Wundern bekommen. Also, den ganzen. Ja. So, ich hab zwei gesehen, einmal da, einmal...
Ich mach's ganz kurz. Ich bin YouTube-Fan und wenn ich zeichne, dann mache ich mir ab und zu mal Vorträge und so und auch über Quantenphysik. Deswegen fand ich das Stichwort so interessant. Also ich verstehe Quantenphysik überhaupt nicht. Ich bin total begeistert davon. Und eine Sache... wer sagt, dass er Quantenphysik versteht, der hat nichts verstanden, sagt man. Und es ist so, Jesus redet ja von der anderen Welt, von der unsichtbaren Welt in Gleichnissen, in Bildern, damit wir überhaupt ahnen, worum es geht. Und wenn er sich verabschiedet von uns, sagt er, er geht zum Vater, um uns eine Wohnung zu bauen. Das ist für uns konkret, aber wie diese Wohnung aussieht, wow, das weiß ich noch nicht. Aber bei Quantenphysik ist es so, die Physiker, die sich darin begeben, die fangen an jetzt, um das zu erklären, in Gleichnissen zu reden, um das überhaupt zu verstehen. Und das erinnerte mich sofort an Jesus, wow, die reden jetzt in Gleichnissen, um etwas Unsichtbares zu erklären, wie Jesus auch für uns, zu uns, in Gleichnissen geredet hat. Das begeistert mich. Also ich verstehe es trotzdem noch nicht, aber es begeistert mich.
Aber ich darf da vielleicht als kleine Fußnote sagen, die Sprachwissenschaft hat ja seit langem einfach auch die Wissenschaftssprache, die Sprache der Physiker, der Chemiker, der empirischen Wissenschaften als durchdrängt von Gleichnissen entlarvt. Also, dass irgendwo eine Welle da ist oder dass es irgendwo eine Strecke gibt, wo es eigentlich überhaupt keine Strecke gibt, dass wir solche Vorstellungen haben müssen, um überhaupt mit solchen Dingen arbeiten zu können. Das ist also jetzt inzwischen ziemlich weit rumgekommen in der Sprachwissenschaft. Aber du hast völlig recht, wir brauchen die Geistlichen. Luther hat mal gesagt, ich habe das auf meinem Schreibtisch unter der Schreibtischunterlage liegen, man muss die geistlichen Dinge in Bilder fassen, sonst versteht man sie nicht. Und Ähnliches gilt eben auch für Wissenschaft.
Manfred, eigentlich forderst du uns doch jetzt auch heraus. Wir sind ja gestern schon mal herausgefordert, eigentlich etwas in Frage zu stellen, das, was wir wahrnehmen, das, was wir sehen. Und der C.S. Lewis ist jetzt immer noch überlebensgroß vor uns. Und das ist ja eigentlich diese, ja, es ist ja fast ein Vorwurf, würde ich mal sagen, dass wir tatsächlich diese Wirklichkeit wahrnehmen, die wir nicht sehen, und dass wir uns dazu stellen, dass du uns auch herausforderst und sagst, warum vertreten wir das nicht offensiv? Und ja, die Antwort ist ja eigentlich, dass wir dadurch, dass heute jeder irgendwas behaupten kann, dass wir mit magischen Kräften und Dingen herausgefordert werden, wo wir sagen, ja, das ist Quatsch. Und wir haben das Problem, uns da abzugrenzen und gleichzeitig aber etwas zu behaupten, was eigentlich genauso fantastisch klingt oder genauso unglaublich ist. Und ich denke mir, da gibt es irgendwo eine Bruchstelle. Es gibt doch irgendwie diesen Konflikt, wo wir sagen, ja, das eine ja, das andere nein. Und ja, ich sag's mal so, müssen wir uns manchmal zum Deppen machen, zum Narr?
Ich glaube, das hat ein bisschen was mit dem zu tun, was die deutsche Literatur seit dem Barock als den Narren Christi bezeichnet. Ich glaube, du hast voll ins Schwarze getroffen. Ich möchte nur, wir werden tatsächlich, was Torheit ist vor der Welt, sagt Paulus im 1. Korintherbrief, was Torheit ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. In den Augen derjenigen, mit denen wir reden, nicht in aller Augen, aber in den Augen vieler Menschen, ist das, was wir sagen, irrational, weil man es rational auch nicht begreifen kann. Ich möchte nur eine Sache noch sagen, wenn es heute Morgen so geklungen hat, als wollte ich euch herausfordern oder euch herausfordern, andere herauszufordern, dann bitte ich auch auf die Zwischentöne noch zu achten, die ich zwischendurch immer wieder drin hatte. Zunächst mal fordere ich mich selbst heraus, denn ich stelle dauernd fest, wie wenig ich mit dieser unsichtbaren Wirklichkeit Gottes rechne. Dass ich einfach selbst nicht nur zu feige bin, jetzt davon zu reden, sondern auch feige bin, Entscheidungen zu treffen, die sich auf Gottes Zusagen verlassen. Und das möchte ich genauso dick und deutlich nochmal unterstreichen. Das, was ich heute Morgen gesagt habe, ist eine Herausforderung an mich selbst. Natürlich auch ihr dürft das so sagen, an euch selbst, um auf diese Weise erstmal selbst weiterzukommen und dann vielleicht auch befreiter anderen das zu sagen, was zu sagen ist und dabei möglicherweise, ich danke dir für das Wort, zu Deppen zu werden. Das ist nicht angenehm, aber wir haben eigentlich keine andere Aussicht von Jesus verheißen bekommen. Ich weiß nicht, wo ist das Mikro dahin?
Ich muss doch noch was sagen. Es gibt ein Buch, Jesus Christus, Quantenphysiker. Es ist nicht sehr groß, auch ich konnte es lesen. Vielleicht für die nächste Tagung was zum Diskutieren.
Okay, vielen Dank. Hast du es gehört? Jesus Christus, Quantenphysiker, kennst du es? Nee, aber danke für den Hinweis.
Das große Thema, in dem wir leben, ist das, was ich erlebt habe, als ich mich mit 28 bekehrt habe und ein Schauspielkollege zu mir sagte, wenn du mit dem Lendenschürz bekleidet mit einer Flöte in den Tibet wandern würdest, das wäre cool. Christ werden in Bayern ist krank. Und genau da ist es. Ich glaube, die Problematik besteht darin, wenn wir von Jesus erzählen, dann erzählen wir von etwas, was den Menschen Probleme bereitet. Wenn du vom kosmischen Stein redest oder von irgendetwas anderem, dann bereitest du kein Problem. Weil Jesus ist der Eckstein, Punkt. Und jetzt rede ich natürlich als gläubiger Christ. Ist klar, meine Freunde würden jetzt sagen, ich glaube da nicht dran, also ist es kein Problem. Aber es ist ein Problem, weil er ist ein Problem. Und das ist unser, nicht Problem, sondern die Herausforderung. Und deshalb in Gleichnissen. Eines meiner Fantasy-Lieblinge ist Matrix oder Matrix, wo Morpheus ihm die beiden Pillen hinhält und sagt, entweder du schluckst die eine und du vergisst alles wieder und alles ist ganz nett, oder ich führe dich tiefer in den Kaninchenbau, als Alice im Wunderland es erlebt hat. Und in dem stehen wir immer wieder. Und ich liebe diese Stelle, genau deshalb kann ich allen immer wieder erklären, du musst es glauben. Ich kann es dir nicht beweisen, aber du musst, wenn du so möchtest, in den eintauchen, während zu glauben, dass irgendwelche kosmischen Dinge, und hier reden wir übrigens auch oft von Wahrheiten. Wenn irgendeine Erdstrahlung ist, Leute, und ich bin kein Esoteriker, aber wenn da eine Erdstrahlung ist, das habe ich als Kind erlebt, da hat einer einen Fahrradschlauch hingelegt bei meinem Vater und er hatte keine Probleme mehr nachts zu schlafen, weil da eine Erdstrahlung war und die wurde mit einer Wünschelrute ausgedehnt. Das sind auch für mich Tatsachen, Wahrheiten, die Gott geschaffen hat. Aber davor haben wir denn Angst und deshalb müssen die Esoteriker alles verbreiten oder dürfen alles verbreiten.
Danke. Die Mikrofone sind unterwegs oder das Mikrofon ist unterwegs. Ich glaube.
Ja, die Sache, warum Fantasy? Ich denke einfach, dass es einfach Auftrag ist, Evangelium. Also ich habe das Evangelium so verstanden, geht hin in alle Welt. Nicht, sie kommen und rennen euch die Kirchentüren ein. Und wenn ich anschaue, dass Jesus Gleichnisse gemacht hat, also Geschichten, er hätte ja auch aus der Tora vorlesen können. Also die Bibel gab es ja damals auch schon geschrieben. Aber er hat Geschichten erzählt. Und ich denke einfach, Fantasy ist eine Möglichkeit, den Menschen Geschichten zu erzählen. Da kommt vielleicht nur eine Teilwahrheit drin vor. Aber wenn ich mal überlege, C.S. Lewis hat christliche Schriften geschrieben. Wie viele haben diese christlichen Schriften gelesen? Und wie viele haben seine Narnia-Geschichte gelesen? Ich wage zu bezweifeln, dass die Leute, die alle die Narnia-Geschichte gelesen oder gesehen haben, alle mal in ihrem Leben mit Ernsthaftigkeit die Bibel in die Hand genommen haben.
Also von ihm aus gesehen darf ich einfach sagen, die apologetischen Schriften sozusagen sind in solchen Millionenauflagen erschienen, dass sie den Narnia-Fans nicht sehr viel nachstehen. Aber was du gesagt hast von der Weigerung, die Bibel in die Hand zu nehmen, das würde ich natürlich sagen, klar.
Manfred, ich bin da sehr dankbar. Du machst uns, für mich sind das wie Himmelstüren, die sich für uns öffnen. Und ich glaube, dass auch der Heilige Geist gerade hier dabei ist, Himmelstüren für uns zu öffnen. Und dass wir die Wahrheit, die hinter der Wahrheit steht oder hinter dem Realismus, dass wir die erkennen. Und ich glaube, dass Gott und der Heilige Geist uns hier herausfordert, Dinge zu sehen, die wir mit unserem menschlichen Auge nicht sehen können. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist unsere geistlichen Augen, auch wie das C.S. Lewis getan hat, unsere geistlichen Augen zu öffnen. Und da wünsche ich mir, dass wir uns da den Mut haben, auf dem Weg zu gehen und die geistlichen Augen durch den Heiligen Geist zu öffnen. Und dann sehen wir eine andere Welt. Und auf dem Weg, glaube ich, fordert uns Gott. Also ich sehe das wie so eine rote Linie, die sich hier durch die Rattagung zieht. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns da wirklich auf den Weg machen und unser Herz aufmachen, weil da gibt es eine Welt hinter dran. Und ich glaube, Gott und der Heilige Geist will uns die zeigen. Und das ist ein Riesenreichtum.
Amen.
Ja, danke. Ich komme jetzt total vor wie so ein Partypooper, weil wir sind jetzt in so einer Diskussion, wo es ums Glauben um den Glauben geht und das Glaubensleben. Und mich beschäftigt die ganze Zeit, ich bin da jetzt noch irgendwie langsamer, mich beschäftigt die ganze Zeit noch so eine Genrefrage zur Fantasy. Also eine literaturwissenschaftliche Nachfrage, und das möge man mir jetzt verzeihen. Es gab da so eine Liste von möglichen Kritikpunkten gegenüber Fantasy, und auf die wurde geantwortet mit, ja, es gibt Dinge, die kann man besser mit Märchen erzählen. Und ich würde trotzdem nochmal die Seite zurückschlagen und auf Gerne. Diese... weil da gibt es so einen Punkt, der mich jetzt die ganze Zeit beschäftigt und auch in unserem Reden über unseren Glauben beschäftigt, nämlich dieses Schwarz-Weiß und das differenzierte Bild. Ich stelle fest, dass die Sprache der Bibel mit ganz viel Differenz und Differenziertheit sprechen kann, und ich stelle fest, dass da viel Ambivalenzen zugemutet werden und Vieldeutigkeiten. Und so eine Geschichte wie die der Auferstehung, die ist alles andere als einfach. Also die ist nicht nur eine Herausforderung intellektuell, die ist auch emotional eine Herausforderung, aber die hält auch unterschiedliche Zugänge für mich bereit. Dann gibt es da die Emmaus-Geschichte und den Stein, und die beiden sind nicht dasselbe. So, wenn da jetzt der Löwe liegt und die Mädchen drehen sich um und dann ist der Stein kaputt und dann steht der Löwe wieder da, dann ist das etwas weniger differenziert gezeichnet aus meiner Sicht. Da gibt es einen Mangel auch an Zugang. Ohne dass ich das jetzt werten möchte, einfach quantitativ passiert da was anderes. Und für mich ist so ein bisschen die Frage, ob wir uns dann an der Stelle über den Inhalt einen Mangel an Formreichtum nicht auch schönreden. Also so ein bisschen habe ich den Eindruck, Narnia ist dann die Fantasy, die wir noch irgendwie alle lesen dürfen, weil wir Christen sind, und bei anderen Texten haben wir ein bisschen mehr Bauchweh, und wenn es dann um Tolkien geht und so, dann sind wir dann irgendwie anders dabei. Und dann gibt es noch andere Fantasy-Welten, da kommen wir dann gar nicht mehr draus, obwohl ich auch neulich ein Buch in der Hand hatte, warum man eigentlich als Jedi-Ritter Christ sein kann. Also das kann man auch wieder drehen und wenden. Aber diese unfertige Frage, die ich habe, zielt darauf ab, gibt es nicht vielleicht Wirklichkeiten, oder gibt es nicht vielleicht Wirklichkeiten und Erfahrungstiefen in der Bibel, im Leben mit Gott, die eine Differenziertheit auch brauchen, an der dann Fantasy versagt? Also gibt es nicht auch Dinge, die im Zusammenleben mit Gott, im Zusammenleben mit den Menschen passieren, die so diffizil und vieldeutig und unfassbar sind, dass diese vereinfachte Sprache von, ich sage jetzt mal C.S. Lewis oder anderen vergleichbaren Autoren, da nicht katastrophal vor die Wand fährt. Und was heißt das jetzt für diese affirmative Nobilitierung des Genres? Also dass wir sagen, ja irgendwie, das ist ja schon eigentlich eine Bibel für Anfänger, und das ist schon gut, wenn Kinder das lesen, weil dann werden die irgendwie auch vorbereitet für Gottes Wort, weil so hinten durch die Brust ins Auge ist irgendwie Jesus gemeint. Ja, da würde ich dich gerne nochmal zu reden hören. Also gibt es nicht vielleicht Dinge, die Narnia dann eben nicht sagen kann, und wo auch eine Grenze aufgezeigt wird für diese Art von Literatur und wo es dann eben doch eine andere Form braucht?
War natürlich jetzt eine unglaubliche Vorentscheidung in deiner Bewertung. Das ist vereinfachte Sprache. Wir haben uns jetzt natürlich nur an drei oder vier Paragraphen an die Sprache selbst gewendet. Was du gesehen hast, war der Film. Und der Film ist mitnichten so differenziert wie die Sprache. Das danke ich dir sehr für die Herausforderung, dass ich das nochmal sagen kann. Was der Film zum Beispiel macht, ich habe in der englischen Version jetzt gehört, dass glücklicherweise das Englische Aslan sagen lässt, was im Buch steht, nämlich der Tod eines Unschuldigen für einen Verräter hilft diesem Verräter zum Leben, und auch der Tod selbst wird dadurch besiegt. Im Deutschen, in der deutschen Übersetzung, wahrscheinlich weil man meinte, einem deutschen Publikum das nicht vorführen zu können, heißt es, und vielleicht wird ja da sogar der Tod mit besiegt. Also was über die Sprache abgerechnet werden kann, sowohl bei der Verfilmung als auch bei irgendwelchen Übersetzungen, das ist was ganz anderes. Ich würde in dem Fall, wenn das ein Forschungsthema ist, würde ich sagen, lassen Sie Bücher lesen. Denn Filme waren jetzt für mich heute eine Abkürzung, weil eine ganze Reihe von uns diese Sache nicht kennen. Und deswegen habe ich den Shortcut-Film benutzt. Das andere, was du sagst, er hat durchaus Bücher geschrieben, die dermaßen im Limbo hängen bleiben, in der Schwebe hängen bleiben. Zum Beispiel Till We Have Faces hat den komischen Namen Du selbst bist die Antwort auf Deutsch. Aber ein anderes Buch, Die große Scheidung zum Beispiel, über die Frage, kommen alle in den Himmel oder nicht? Und das ist also da eine, ein Betriebsausflug aus der Hölle in eine Art Zwischenraum, so eine Art Limbus. Und da entscheidet sich ein Mensch, ja, er will wirklich in den Himmel, die anderen gehen alle wieder in die Hölle zurück. Also sehr viel Differenziertes, auch ethisch und moralisch differenziertes Reden von Dingen, die natürlich im Film schwarz-weiß, auch wenn er farbig ist, abgerechnet werden müssen. Ich will an dieser Stelle jetzt nicht unbedingt den C.S. Lewis in Schutz nehmen. Er hat auch viele Dinge, finde ich, nicht so gut literarisch zu Ende geschrieben, wie er es angefangen hat. Also da bin ich jetzt kein Jünger. Aber ich würde an der Stelle sagen, wir sollten uns, wenn dann, wenn dieser Vorwurf da ist, mit den Texten selbst beschäftigen und sollten noch mehr lesen als das, was wir hier gesehen haben. Also zum Beispiel die böse Macht ist ein, dieser dritte Teil der Space Trilogy, der ist so voller philosophischer Auseinandersetzungen, auch gerade mit Materialismus, mit Totalitarismus, dass viel mehr zur Sprache kommt als das, was an geistlichem Gehalt drin ist. Also es kommt wirklich eine Masse von Themen zur Sprache, die wir bei Narnia zum Beispiel, weil es wirklich auch ein Kinderbuch ist, ist für Lucy Barfield geschrieben worden, gar nicht reinpasst. Also ich denke, ich würde total zustimmen, dass Fantasy, wenn sie tatsächlich schwarz-weiß malt, zu kurz greift. Punkt. Und deswegen, das war mein Gefühl, als ich diese Frage hier formulierte, wir sollten aufpassen, dass wenn wir Fantasy schreiben, da sage ich jetzt mal den Literaten unter uns, dass wir dann auf keinen Fall in ein Schwarz-Weiß-Denken reinkommen und auch in ein Schwarz-Weiß-Schreiben. Das ist, kann ich nur dick unterstreichen, was du sagtest. Das andere, dass es möglich ist, kann man durchaus sagen. Also Tolkien hat nun eine andere Art zu schreiben gehabt. Charles Williams, der andere Inkling und auch Owen Barfield, die haben wieder anders geschrieben. Aber ich glaube, dass es da eine Reihe von Ansätzen auch gibt, wo man sagen kann, hier ist eine Offenheit, ja, eine Kontingenz wird hier offen gelassen, dass es auch ganz anders sein könnte. Und es wird nicht alles zum Schluss so tidily, also so sauber abgerechnet wie in König von Narnia. Also kann ich nur zustimmen. Allerdings mit der kleinen Replik, bitte lass uns auf die Sprache gucken. Die ist nicht vereinfacht, die ist schon sehr differenziert.
Okay, Manfred, die Schwarz-Weiß-Malerei. Dazu noch ist mir in der Diskussion hier was aufgefallen. Ich habe so das Gefühl, dass so zwei Popanzer aufgebaut wurden. Einmal die Medien als Gegner. Da empfinde ich deine Beschreibung als falsch und besonders vom Trend her als falsch. Ich glaube, dass wir in den Medien, so kritisch wie ich sie selber als Medienmacher sehe, gerade in unserer Gesellschaft, in den schweren Zeiten, in denen wir leben, in all den Diskussionen, die wir haben und die sich immer auf Religion beziehen im Moment, eine große Entwicklung haben. Die Zeit, um nur ein Beispiel zu nennen, hat jetzt schon vor Jahren eine eigene Seite eingeführt. Giovanni Di Lorenzo wollte die einfach Glauben nennen. Haben seine Redakteure genannt, also wenn wir sowas schon machen, dann heißt die bitte wenigstens Glauben und Zweifeln. Und das finde ich auch gut, dass sie das gemacht haben. Haben sie eine eigene Redakteurin für eingestellt. Das ist nur einer von vielen Trends, dass gerade in säkularen Medien die Frage ist, das kann doch nicht sein, dass es gibt so viele Menschen, die diese religiösen Fragen jetzt wieder so umtreiben. Wir müssen uns damit auseinandersetzen und wir versuchen das. Also da möchte ich dafür plädieren, nicht diesen Popanz aufzubauen, ja, die Medien, die sehen das ja alle so, die denken da gar nicht drüber nach und so weiter. Und dann der zweite, die Front für uns als Christen sind nicht irgendwelche abgefahrenen Esoteriker, die mit so Steinchen, macht das nicht so banal, Leute. Und ich meine Front jetzt nicht als Gegnerschaft, sondern der Ort der Auseinandersetzung ist, dass es genauso viele Menschen auf der Erde gibt, die sagen, der Koran ist Gottes Offenbarung an Mohammed. Und das ist die Wahrheit. Da muss ich sagen, hilft mir C.S. Lewis, Löwe, Aslan nicht mehr weiter. Das ist für mich dann Schnee von gestern. Wir müssen darüber reden, wie wir eigentlich mit unserem Offenbarungswahrheitsbegriff umgehen. Die Menschen draußen sagen, das sind doch, die Muslime sind ja nicht alle Dschihadisten.
das sind ja friedliebende Menschen, das ist ja nur eine Minderheit. Und wir hatten auch eine christliche Minderheit, die Abtreibungsärzte umgebracht hat und das Evangelium falsch verstanden hat und Kreuzzüge gemacht hat. Wir stehen in einer Front, dass Menschen in einer säkularen Gesellschaft sich fragen, was ist denn nun die Wahrheit? Und da können wir hier ganz selbstbewusst sagen, ja, Jesus Christus steht doch in der Bibel. Und da sagen die, naja, aber die Muslime sagen, er steht im Koran. Tut mir leid, da stehe ich jetzt ratlos davor. Und sagen die Menschen. Und das ist die ernsthafte Auseinandersetzung, die wir führen sollen. Wie bleiben wir als Christen erkennbar, können trotzdem mit unseren muslimischen Freunden friedliebend zusammenleben. Aber wie stellen wir uns dieser Diskussion, dass wir das gerne sagen können, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und genauso viele Menschen auf der Erde genauso ernsthaft religiös eine andere Wahrheit sehen.
Zum Ersten ganz kurz Einschätzungssache. Ich habe von den vielen Dingen, die du genannt hast, bis jetzt wenig mitbekommen. Ich danke dir sehr für den Hinweis und finde das richtig gut. Das ist im Sinne der Differenzierung ganz wichtig, dass wir wirklich nicht Fronten aufbauen, wo keine da sind. Das Zweite, nur ganz kurz, C.S. Lewis hat dieses natürlich in eine zwar postchristliche, aber doch postchristliche Gesellschaft hineingeschrieben. Als solche hat er England bezeichnet und hatte eben diese neue Frontstellung noch nicht. Also von daher dürfen wir ihm das nicht vorwerfen, aber wir sollten uns als Herausforderung das, was du gesagt hast, durchaus vornehmen, in ganz anderer Art und Weise unseren Glauben an die Offenbarung der Bibel, an die Offenbarung durch den Heiligen Geist neu zu verworten und neu in Bilder zu fassen, neu in Geschichten zu fassen. Ja, danke.
Ich wollte einmal sagen noch zu dem, was du gesagt hattest. Die Motivation der Bücher ist ja jetzt nicht, die Leute zum Glauben zu führen, also das, die Bibel zu ersetzen. Das muss man sich auch immer klar machen, genau, wenn man das liest, sondern das sind einfach ein Mittel von vielen und auch gerade so mit vielen Künstlern und so, die wir glauben, was wir machen, ist ein Guckloch, durch das die Leute gucken können und in die große Welt, in die große Realität zu gucken. Also ich sage auch nicht, wir haben jetzt irgendwie die Möglichkeit, noch in die andere Welt zu schauen oder die andere Welt wahrzunehmen. Die ist da. Das ist einfach eine Realität, ob wir die jetzt sehen in diesem Moment oder nicht. Und das Zweite ist nochmal in Bezug auf, ja, die einen, die, das fällt leichter, an die Steinchen und so zu glauben, als an Jesus Christus. Hier im Westen, alle denken, sie kennen das Christentum. Ja, die haben Religionsunterricht gehabt und all das. Und es geht halt nicht nur einfach darum, etwas gelesen zu haben und davon gehört zu haben, sondern es ist ja, wie du ja sagtest, eine Beziehungssache. Und das ist auch nichts, was wir machen können. Also ich merke einfach in meinem Umfeld, nicht christlichen Umfeld, ich werde immer ein bisschen schief angeguckt und dann merken sie, okay, aber die ist trotzdem normal. Ja, also und zum Zweiten, dass es mir einfach gut tut, dass ich weiß, ich bin da, ich stehe zur Verfügung für Gespräch und Fragen und auf der anderen Seite, ich segnet die Leute, also betet für sie, mit denen ihr zu tun habt, segnet sie und überlasst es Gott. Es ist letztendlich Gottes Handeln und sein Geist, der die Herzen öffnet, der den Verstand öffnet, der den Geist öffnet für ihn. Das können wir nicht machen. Wir sind einfach nur, sollen uns zur Verfügung stellen und sind Instrumente, was weiß ich, Pinsel, Noten oder wie man es nennen will.
Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort.
Wir sind jetzt, denke ich, auch von der Zeit am Ende angekommen. Vielen Dank alle, die sich so beteiligt haben, lebhaft an der Diskussion. Und das hat per natura natürlich kein Ende. Die Diskussion kann jetzt gerne weiter am Tisch gehen mit hoffentlich weit offenen Augen für das Unsichtbare und Unwahrscheinliche, was ja wahrscheinlicher ist als das Wahrscheinliche.